Zuvor bei The Family Business.
Mit süßen Finale!
Auf Yelp würde ich der Psychiatrie nur 1 von 5 Sternen geben.
Herr Doktor, meine Tochter hat wieder mit Puppen gespielt. Leisten, stell die Tür, der liegt da richtig krasse Moves hin.
Pudding!
Erst die Lasagnen und jetzt die Tacos, warum?
Ist das nicht ein Bild von einem Rave? Das ist ein Bild meiner Mom, den.
Ich hatte gestern Lust, Harry Potter zu gucken.
The Family Business.
Wir haben eine Menge zu tun. Oh, hallo Leute. Hier sind meine Kartentricks. Und damit seid ihr geowned, ihr Fellow Teens.
Okay, Rafa, also hast du dir ein Intro überlegt? Wenn nicht, könnten wir vielleicht auf Kölsch irgendwas singen.
Och, ey, mach den Podcast mit dem Simon, ey.
Ja, meine Rinnana Ruderradar.
Sowas in der Art.
Sing nicht schon wieder, wenn das Trümmelchen geht. Neues Jahr, neues Wir. Ne? ey, wir könnten den Leuten, ja, coole Kartentricks zeigen.
Das beeindruckt mich überhaupt nicht, das ist so langweilig. Ich höre viel lieber Ice Nine Kills.
Show a scene.
Ich höre sehr viel Metal auch, übrigens meistens Ed Sheeran.
Ja, ist so, das sagt ein Jahresrückblick, hat das ja auch gesagt, das von vor 3 Jahren, womit ich dich immer noch aufziehe.
Wegen dir können wir ja dieses Jahr keinen Jahresrückblick haben, ja, weil du ja lieber Tidal benutzen willst, Raphael.
Okay, Ricarda. Tut mir leid, dass ich für dich bezahle.
Wow, jetzt konnten wir einmal den Hass des, für den wir anderen empfinden,
einmal
schön
die
rauslassen.
Gefühle verletzt von jedem.
Damit wir positiv ins neue Jahr starten.
Warte, Raphael, wir müssen doch zuerst wieder den Körper tauschen, den wir für dieses Intro extra getauscht haben.
Das ist etwas, was ich niemals sagen würde. Das würdest du sagen. Moment, ich sag's.
Ricarda, warte, wir müssen doch noch vorher den Körper tauschen. Weil sonst müssen wir die ganze Folge ja so aufnehmen.
Oh, wenn's sein muss. Okay.
Komm, und.
Hallo,
hi.
Ich bin Raphael.
Ich bin Ricarda.
Ja, war toll. War schön, mal mit der Ricarda zusammenzuarbeiten, so.
Mhm.
Und ich hoffe, meine Kartentricks haben euch gefallen. Warte, ich zeig sie euch nochmal.
Das letzte hat mir gut gefallen, ja.
Ja, sehr gut.
Und ich möchte betonen, wie gesagt, ich kenne die Lyrics von Shower Scene sehr wohl. Shower Scene!
So, also, um uns dann nochmal zeitlich einzusortieren, frohes neues Jahr an alle.
Was ein Elan! Das geht so, geh aus dem Weg, Raphael! Happy New Year!
Shower Scene! Dabei haben wir es den 30.12. Oh Gott. Ja. Aber dennoch, da sind wir wieder im neuen Jahr mit neuer Energie und ganz vielen neuen Witzen, die wir hier vorbereitet haben und in dieser Folge einbringen werden. Da könnt ihr euch auf was freuen.
Ich mich dann scheinbar auch.
Was machen wir hier eigentlich, Ricky? Erzähl doch mal.
Wir sind ein Podcast, der sich rundum mit der Serie Supernatural beschäftigt. Unser Name dabei im Kollektiv ist The Family Business.
Also ich bin Raphael.
Und das ist Raphael, der lustige Part dieses Podcasts. Nö, Leute. Und das machen wir auf jeden Fall wöchentlich und gucken, dass es schlimmer geht's immer sein kann, weil die Jungs, Sam und Dean Winchester heißen sie, haben für Außenstehende vielleicht betrachtet nicht das schönste Leben. So kommt unser Leben uns dann doch einen Schnuff besser vor.
Genau. Unser Format für alle, die uns noch nie gehört haben, ist, dass wir eine lange Zusammenfassung der Folge geschrieben haben und die gehen wir dann einfach einzeln durch und machen lustige Kommentare nebenbei.
Auch qualifizierte.
Am besten sind sie qualifiziert und lustig.
Genau. Aber kann was Qualifiziertes lustig sein?
Natürlich. Natürlich, nichts ist lustiger als Bildung. Was ist 4 plus 4? Ein großer Spaß.
Seht ihr? Du? Ein Brüller. Wir machen den Brüller-Counter diese Folge. Wenn wir was sehr Lustiges machen, wir...
Also, ich meine, das war auf jeden Fall dabei. Alles klar.
Wir müssen uns, wir führen jetzt das Brüllerglas ein, liebe Leute, in diesem Jahr. Raphael weiß noch nicht. Und ich weiß auch noch nicht, wie es umgesetzt wird. Aber wir stellen, ich tue eine Spardose bei mir hin, der Raphael bei sich. Und jedes Mal, wenn ich über meinen eigenen Witz ultra lachen musste, kriege ich einen Euro. Und wenn Raphael über meine Witze lachen musste, muss er auch einen Euro oder einen Pfund in seine tun. Am Ende des Jahres bin ich sehr reich.
Warte, also du bekommst einfach all unser Geld?
Ja, ich hatte überlegt, dass du auch was kriegst. Dann dachte ich mir, ja, du kriegst das schon, den Fame.
Ach so.
Du hast die Intelligenz und den Fame, da darf ich wenigstens das Geld haben.
Also, du bist ja wohl deutlich famer. Dafür bin ich intelligenter natürlich.
Ja, das ist richtig.
So, bevor wir aber zum Brüllerglas kommen, kommen wir doch erst zu unserem ersten Segment, den...
Eric, was hast du für mich?
Dieser Mann wurde offenbar überfahren.
Klingt ganz nach schlechten Road News.
Yay, die Road News.
Hey.
Wir sprechen über Sachen, die nur so halb den Podcast betreffen, aber trotzdem so ein bisschen was. Halt nichts mit der Folge zu tun haben. So, und ich möchte Folgendes erzählen. Mir ist aufgefallen, dass so der Stil, mit dem ich meine Zusammenfassungen schreibe, sehr am dem Format eines YouTube-Channels erinnert oder angelehnt ist, der Dead Meat heißt, in dem quasi auch Horrorfilme so durchbesprochen werden, wie wir hier eine Supernatural-Folge durchsprechen. Und unwissentlich oder nicht beabsichtigt habe ich einfach mich an diesem Stil so ein bisschen bedient, wie es rübergebracht ist. Und weil der YouTube-Channel toll ist, wollte ich ihn hier nochmal namentlich erwähnen. Dead Meat, super. Wenn ihr Horrorfilme mögt, guckt den Channel auf jeden Fall. Auch wenn ihr sie nicht mögt, ist auch lustig.
Ja.
Also, top.
Wieder ein Brüller. Meinst du die kurzen Zusammenfassungen oder meinst du die langen Texte?
Die langen Texte.
Ach so. Ah, okay.
Ja, nicht
okay.
Die kurzen Zusammenfassungen. Die sind zu klein, als okay. Dass die an irgendwas angelehnt sein könnten. So, und auf Rickys Punkt bin ich sehr gespannt. Ich weiß nämlich nicht, was er bedeutet.
Na, ich wollte fragen, habt ihr euch Ziele gesetzt für 2023, ihr da draußen? Ihr könnt jetzt einmal kurz überlegen. Und Raphael, hast du die Ziele gesetzt für 2000, oder hast du die Ziele für 2022 gesetzt, die du nicht eingehalten hast oder die du erfolgreich abschwingen kannst?
Also, ich wollte noch lustiger werden.
Schwing!
Ich wollte eine Schwingliste einführen.
Schwing!
Ich wollte den Family Business Podcast weiterführen.
Schwing!
Ich wollte nach Manchester ziehen.
Schwing! Wie Raphael prahlt. Gut, jetzt darf ich euch von meinen misslungenen Zielen erzählen.
Okay, warte, dann lass Folgendes. Ich wollte eine Doktorarbeit abschließen. Dafür habe ich eine neue angefangen. Also, sei auch nicht so toll.
Das ist prahlend auf sehr hohem Niveau, Raphael.
Okay.
So, ich wollte den Weltfrieden, aber habe nur das Mittel gegen Krebs entdeckt.
Ah, oh, wieder so eine Enttäuschung.
Schwing, nein. Ich habe meine ambitionierten Ziele für 2020 letztens in meiner Deko-Schublade gefunden und habe mich sehr amüsiert.
Für welches Jahr?
Dieses.
2020?
22.
Wo ist die Zeit hin, ne?
Ist so. Corona, Alter, hat uns voll die Zeit genommen, ey. Ist so deep, ey. Ich meine Gedanken. Auf jeden Fall hatte ich mir vorgenommen, ich hatte so ein Buch und da war ich sehr ambitioniert im Buch. Aber dadurch, dass ich dieses Buch jetzt erst in der Dekokiste gefunden habe, zeigt ja, dass es nicht so gelungen ist. Weißt du, was ich meine?
Das Buch? Wolltest du ein Buch schreiben oder was?
Nee, das war vom Studium. Da habe ich richtig ambitioniert angefangen, jetzt zu dokumentieren. Und das habe ich halt jetzt gefunden und war mir so, was ist das denn für ein Buch? Weißt du, was ich meine? So.
Ja, aber ey, das ist schon.
Ja, wollte ich nur sagen, meine ambitionierten Ziele sind den Bach runtergegangen. Und aus der Sockenschublade habe ich schon das ambitionierte Buch der Ziele 2023 gehört.
Habe ich direkt mal vorsorglich da eingesperrt.
Ich fand es lustig in dem Moment, wo ich halt dabei war. Aber das Ding ist, kein anderer war dabei. So, es war Situationskomik mit mir selber, die ich jetzt hier erzähle, was nicht lustig ist. So.
Ah, klingt ganz so, als müsste ich wieder was in die Brüllerschublade werfen.
Nein, es war ja kein Brüller.
Ich habe sehr gelacht.
Okay, das habe ich nur nicht gehört. Anderes Thema, ganz kurz. Nur eine generelle Umfrage. Könnt ihr jonglieren?
So, und das ist doch jetzt mal wirklich vom einen Punkt zum nächsten butterweiche Überleitung.
Ja, würde mich mal so interessieren. Ich würde mal gerne, vielleicht machen wir eine Instagram-Umfrage, weil ich habe mir letztens gedacht, ich habe in meinem Leben was verpasst, weil ich nicht jonglieren kann. Und dann habe ich mir einen Wecker gestellt, um jonglieren zu lernen. Mit dem Raphael. Der Raphael war auch da. Road News, der Raphael war hier. Ihr habt es gar nicht mitbekommen. Verarscht.
Ja, und wir haben keine Folge zusammen aufgenommen.
Ha. Das lag ganz bestimmt nicht an mir, am Cutter, die gesagt hat, ich habe keine Lust, die Tonspuren rauszuschneiden. Nein, das lag natürlich am Raphael.
Ja, das lag an mir.
Ja, nun gut, auf jeden Fall kann ich immer noch nicht jonglieren. Mich würde halt schon interessieren, so verpasse ich da was.
Du hast einmal einen Wecker gestellt.
Ja, aber seitdem denke ich drüber nach.
Siehst du, das ist es halt. Du müsstest es halt auch üben.
Jonglieren fängt im Kopf an.
Ach so.
Ich jongliere viel mit meinem Problem, muss man sagen.
Ah, perfekt, perfekt. Und es werden immer mehr und mehr.
Also das ist schon ein Brüllerglas-Moment gewesen. Der war gut. Obwohl, es war so ein Dad-Joke. Egal, komm. Okay, warum sind wir hier? Raphael, und los!
Weil er tot im Wasser war? Dad-Joke? Dead in the water? Nein. Komm schon, Brüllerkiste! Ich hab vorbeigeworfen.
Achtet hier ein bisschen zu sehr aus. Wenn du so viel Geld hast, bitte.
Okay, so. Also, das waren also die Road News. Mal sehen, wir haben etwa 3 Stunden geredet. Mal sehen, wie viel davon im Schnitt drin bleibt. Aber kommen wir doch jetzt lieber zur eigentlichen Folge. Wir besprechen Supernatural Staffel 5, Folge 12, Körpertausch.
Und zur englischen Swap Meet.
Das ist die 94. von 327 Episoden.
Meilenstein aller Raffa. Das ist ein richtiger Meilenstein. Yeah! Die Karten haben gesprochen.
Sehr gut. Wir nähern uns also mit großen Schritten den 100 Folgen. Wir nähern uns aber auch mit großen Schritten den 30%, denn wir haben 28,7% aller Folgen hiermit.
Na, dann lass mich mal kurz in meinen Karten gucken, was das wohl zu bedeuten hat. Da steht, du bist scheiße.
Und der Nächste.
Oh, da steht, dass wir nicht mehr viel zu tun haben.
Ha, krass.
Ey, das war ja schon aller Raffa, oder? Hättest du safe genauso gemacht. Mit dem, guck mal, was in meinen Karten da steht. Ich glaube schon, aber gut.
Ich versuche nicht, mit den Karten rumzuspielen. Zumindest nicht hörbar.
Ja, okay, gut.
Sehr schön. Der englische Name dieser Folge ist ein Wortwitz, den man auch erstmal herausfinden musste, weil er steht auch im Wiki nicht. Aber es gibt im Englischen die Bezeichnung Swap Meet, was so eine Art Flohmarkt ist oder eine Tauschbörse. Und hier ist es halt Swap Meet wie Tausch Fleisch, aber Meat und Meat wird halt gleich ausgesprochen. Das ist der Gag. Und im Deutschen ist halt einfach Körpertausch. Und ich bin ein bisschen enttäuscht, dass es nicht irgendwie Freaky Friday ist oder so.
Ja. Ja gut, vielleicht haben die da Lizenzen auf dem Namen. Sondern halt Freaky Samstag.
Ja, daneben, wie wär's mit Sunny Sunday oder so? Oder Crazy Cruise Day?
Irgendwas halt. Okay.
Ja, eben. Naja, egal. Vor allem müssen wir jetzt erstmal wissen, um was es in dieser Folge geht. Und dafür gibt es die Zusammenfassung, die wie folgt klingt. Sam erwacht mit dröhnenden Kopfschmerzen mitten in einem kleinen Waldstück. Auf seinem Weg zurück wird er von einem Polizisten aufgegabelt, der ihn Gary nennt und ihn zurück zu seiner besorgten Familie bringen will. Gleichzeitig kommt Dean Sams Verhalten ziemlich merkwürdig vor. Er wirkt nicht mehr wie er selbst. So selbstsicher und unbesorgt. Ob die merkwürdigen Vorkommnisse etwas damit zu tun haben, dass Satanismus und Hexerei gerade der heiße Scheiß in der Highschool zu sein scheinen? Sehr mysteriös. Aber ist die Folge auch gut? Also, ich finde die Folge sympathisch. Ist die Frage, ob das jetzt bedeutet gut oder schlecht, aber es bedeutet auf jeden Fall sympathisch. Weil ich finde die Grundidee ganz lustig und ich finde, sie hält sich auch genau so lange, wie sie hier benutzt wird. Also, wenn man das über 2 Folgen strecken würde, würde es langweilig werden. Aber so, wie sie es hier benutzen, für so die, keine Ahnung, 10 Minuten oder so, in denen es passiert, finde ich das eigentlich ganz cool und unterhaltsam. Mir gefällt vor allem der Aspekt, dass wir jetzt hier mal Sams Verhalten erst dann so richtig verstehen, wenn es nicht mehr Sam ist, der es tut. Also erst durch die Abwesenheit vom normalen Verhalten fällt Dean auf, ja, was ihm fehlt bei Sam und so weiter. Mhm. Und dann finde ich außerdem noch sehr nett irgendwie, dass in der Antichrist-Folge mit dem Dämonenkind, da war dieses kleine Kind so weise wie verrückt, also war quasi Gandalf. Und hier sind die Teenager einfach mal totale Idioten und haben echt keine Ahnung, was passiert. Mhm. Und das finde ich irgendwie auch mal ganz nett, dass die Gegner einfach dumm sind.
Ja.
Ja, und dann etwas, was ich im Laufe der Folge immer wieder ansprechen würde. Ich finde es eine sehr coole Entscheidung, dass der Körpertausch nicht dadurch symbolisiert wird oder dargestellt wird, dass sich der Schauspieler von Sam und Gary anders verhalten, sondern dass einfach der Schauspieler von Sam Gary spielt. Mhm. Also, ja, finde ich auf jeden Fall cool, werde ich noch ein paar Mal erwähnen. Das sind meine Meinungen.
Nee, ich finde die Folge auch sympathisch. Ich würde auch die Freundschaftsanfrage auf Facebook annehmen, erstmal. Und, scheiße, wenn man sich nichts aufschreibt.
Das ist eigentlich mal voll die Idee. Wir müssen einfach für jede Folge ein Facebook-Profil machen und dann einfach an alle Leute der Welt eine Einladung schicken und dann schauen, wer sie annimmt. Und so können wir bewerten, welche Folge gut ist.
Ja, okay. Aber dadurch, dass Facebook kein niemand mehr nutzt.
Ja, wir würden halt nur...
Wir würden die drei Leute erreichen. Naja, nee, aber die Folge, die mochte ich auch. Und letzte Folge war es ja auch schon so, dass wir so irgendwie so eine alte Leier haben. Und die haben wir, die spiegelt sich auch hier wieder. Und ich hatte tatsächlich gar nicht so im Hinterkopf, dass Staffel 5 so alte Leierfolgen hat, so, weißt du? So einfach Fälle, so ein bisschen.
Mhm.
Ich habe irgendwie gedacht, da wird so gehasselt, 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 aber ist ja bis jetzt noch nicht viel passiert.
Also, naja, die meisten Folgen sind schon Story-Folgen gewesen. Es passiert zwar nicht unbedingt mega viel, aber...
Ja, ja, eben. Und irgendwie hatte ich das anders im Kopf. Aber nun gut. Aber das macht's gut. Das macht die Staffel 5 vielleicht auch ganz gut. So, weißt du, dass man da so Abwechslung drin hat. Mal gucken, was noch kommt. Ja, die Teenager sind natürlich ein Spiegelbild unserer Zeit. Nein, Gott, nee.
Es zeigt auch die Ausweglosigkeit, in der sich die junge Generation heute befindet, sodass sie Zuflucht im Satanismus suchen muss.
Ja, und die Leichtgläubigkeit. Also schöne gesellschaftskritische Folge, finde ich. Nee, ich habe mir halt keinen Ersteindruck leider, keinen qualifizierten aufgeschrieben, deswegen musste ich mir das jetzt hier mal so aus den Fingern saugen. Dafür war es gut, also kommen wir doch zu den...
Was ist denn los, Ricky?
Ich fühle mich schon wieder so, als wüsste ich nichts über die neue Folge.
Da gibt es doch was von The Family Business.
Eckdaten!
Bei Risiken und Nebenwirkungen fragen Sie Raphael oder Ricarda. Die Folge erschien in den USA am 28. Januar 2010. So, jetzt ist die Folge ja am 28. erschienen. Und wir wissen ja, keine Folge der fünften Staffel ist ab 12. Also 28 minus 12 gleich
16.
Richtig, easy zu merken.
Naja. Gut. So, dann schauen wir doch mal in die nächste Spalte. Oh, der Autor. Oh, was ist das denn? Hier sind mehrere Autoren. Na dann, lass uns mal schauen. Einer der Autorinnen ist Julie Siege.
Hey, zum fünften Mal von 6. Oha. Sie ist in dieser Folge für die Story und das Teleplay verantwortlich, also mehr oder weniger für die ganze Folge. Aber sie hat eben auch Unterstützung bekommen. Zuletzt hat sie die Folge Die falschen Götter gemacht, die Paris Hilton-Folge. Und als nächstes, die letzte Folge, die sie machen wird, wird sie die Folge 99 Probleme, die 17. dieser Staffel machen.
I got 99 bitches. Nee, I got 99 problems, but this bitch ain't one. Aber wer eine Bitch davon ist, ist Rebecca.
What?
Ja, okay, wer einer von den Problemen ist, von den 99, ist...
Was hast du gegen sie?
Nee, gar nichts, wollte nur eine Überleitung machen. Okay.
Und wen ich auch nicht leiden kann.
Raphael, wenn du es so willst, dann mache ich halt jetzt die professionelle Schiene. Gut, kommen wir zum nächsten Autor, und zwar Rebecca Desertine.
Das ist die einzige Episode, an der sie mitarbeitet. Sie hat wohl eine Story-Idee beigetragen. Sie ist eigentlich Eric Kripkes Assistentin. Deshalb ist sie da wahrscheinlich mit reingerutscht.
Aber auch in Eric. Okay.
Ich kenne die Frau jetzt nicht, muss ich sagen. Also ich habe
naja,
jetzt keine
wie ist
Anleitung
sie wohl dazu gekommen, dass sie mit einmischen darf? Rebecca! Sorry.
Also sie ist auch Autorin im Supernatural-Universum, aber halt nicht in der Serie. Sie hat nämlich zum Beispiel die Comics Rising Sun geschrieben, also die Comics-Serie Supernatural Rising Sun. Und sie hat auch an den Büchern War of the Suns und One Year Gone mitgeschrieben. Also schon...
mega.
Sie arbeitet schon am Universum mit, aber halt nicht an der Serie.
Ja, was ein Zufall, dass man noch nicht davon gehört hat. Rebecca. Ich kenne die nicht. Ich habe gerade zum ersten Mal ihren Namen gelesen, so... Ist bestimmt nett. Also, naja. Der Hate war nur für den Witz.
So. Und Mann, haben wir gelacht.
Oder? Der dritte Autor ist Harvey Feeder.
Ja, auch für ihn ist es die einzige Episode und auch er hat hier lediglich etwas zur, oder was heißt lediglich? Auch er hat zur Story beigetragen, nicht aber zur eigentlichen Umsetzung in ein Teleplay. Der scheint hauptsächlich in der Technik zu arbeiten, hat aber in der Serie Supernatural keine Credits für irgendwelche Techniksachen oder so. Sein Hauptberuf scheint wohl Keygrip zu sein. Und wenn ich das richtig verstanden habe, ist er quasi der Hauptverantwortliche für die Bühnentechnik. Also der baut so die Schienen auf, über denen die Kamera fährt. Und wenn mal ein Studio, glaube ich, irgendwie 2 Meter in der Luft gebaut werden muss oder so, dann macht er das, glaube ich. Aber ich bin mir nicht ganz sicher. Auf jeden Fall hatte der wohl auch mal eine nette Idee, hat die der Julie zugerufen und die dann so, ja, sehr gut, nehme ich.
Nehme ich, ja. Okay, cool.
Nur drei Autoren? Das ist ja wenig.
Ja, so langweilig. Ja, dafür gibt's nur ein Regisseur und es ist der einzig wahre Robert Singer.
Wow, yeah. Nice. Der hat jetzt zum 15. Mal mit dieser Folge Regie in einer Folge geführt, von insgesamt 48 Mal. Also da können wir noch eine Weile genießen, seine Arbeit. Und zuletzt haben wir seine Arbeit ja in Folge 7 dieser Staffel genossen, der sonderbare Fall des Dean Winchesters, die mit dem Hexer, der alle alt macht. Und er wird wieder zu sehen sein oder seine Arbeit in der 20. Folge dieser Staffel, Der Teufel steckt im Detail, wenn es auf das Finale zugeht. Sehr schön, dann haben wir das alles hinter uns. Und das heißt, wir öffnen die Tür für unseren guten Freund, aber pst, er weiß noch nicht, dass er jetzt aufkommt. Tap, 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 tap. Quietsch, Überraschung!
Überraschung! Hey!
Und jetzt knallen wir die Tür wieder vor der Nase zu.
Perfekt. Sehr sympathisch.
Und normalerweise kommen wir hier zum Rückblick, fassen den zusammen, aber von wegen. Es gibt keinen Rückblick. Willkommen zu Sequenz Nummer 1 des Winchesters neue Kleider.
Tja, wer braucht schon einen Rückblick, wenn er I got more bills than I got pay. Ist es das? War
ich weiß nicht.
Okay.
I got more bills than I got
pay. I got bills than I got pay. Okay, keine Ahnung. Nochmal. Wer braucht schon einen...
I got bills. I love it.
Nee. I crashed this bitch into the... Ach, keine Ahnung, was habe ich denn heute mit den Bitches? So, nochmal.
Ja, car into a bridge ist es.
Nee,
I crashed my car into
a
bridge.
Ja, ich hab's umgedichtet. I crashed my car into a bitch. I don't care.
Wow, richtig kreativ. Ja. Auf jeden Fall wieder was für das Brüllerglas.
So, wer braucht schon einen Rückblick, wenn er I got more bills than I got pay in einer Bar haben kann? Diese Folge scheinbar nicht und so beginnen wir direkt an einer Bar. Eine blonde Frau spielt gerade gelangweilt mit den Strohhalmen ihrer Margarita herum, als Sam zu ihr zur Bar kommt. Es interessiert zwar niemanden, aber Sam ist 26 und damit steht ihm die Welt der alkoholischen Getränke frei. Diese Information lässt sich von seinem Führerschein ablesen, den er natürlich auch hat. Also bestellt er mit einem breiten Lächeln
ein Banana Daiquiri, wenn ich bitten darf.
Typisches Sam-Verhalten, oder?
Ja.
Der gut aussehende Kerl ist auch der gelangweilten Blondine aufgefallen. Sie heißt Crystal und nicht um Komplimente verlegen, die Gary, so nennt sich Sam heute, dankend annimmt. Er findet es auch irre, wie gut er aussieht. Seine Selbstbewunderung im Spiegel wird durch den Barkeeper unterbrochen, der ihm seinen Daiquiri hinstellt. Beste Nacht ever!
Oh yeah.
Aber Crystal hätte da eine Idee, wie der Abend noch besser werden könnte. Moment, besser als diese Bar und der frisch bestellte Daiquiri wohl nicht. Moment!
Soll das heißen, wir reden hier von Sex?
Da muss Crystal erstmal verlegen wegschauen. So direkt sind ihre Eroberungen normalerweise nicht, aber irgendwie gefällt ihr das. Ja, Sam ist so richtig kindlich so und der schlürft in so einen seinen Daiquiri und da ist ein Partyschirm drin. Während der schlürft, dreht er sich so und das ist schon fast lustig. Partyschirme!
Oh yeah. Also sie sind halt cool, wenn man sie wirklich auf und zuklappen kann.
Sam kann es kaum fassen. Aber zu so einem Angebot kann Sam einfach nicht Nein sagen. Großartig, dann lass uns gehen. Als die beiden im Begriff sind zu verschwinden und die Kamera auf den lächelnden Sam schwenkt, ist das plötzlich gar nicht mehr Sam, der da breit grinst, sondern ein schmächtiger Teenager mit schwarzen Haaren. Aber Crystal scheint das nicht aufgefallen zu sein. Sie lobt nur Sams oder Garys oder keine Ahnung, egal. Auf jeden Fall gefällt ihr die Jacke. Auch dieses Kompliment nimmt der Fremde, der offenbar in Sams Körper steckt, dankend an.
Danke. Offen gesagt ist das ganze Outfit neu.
Ja, man muss sagen, Jared Padalecki spielt die Rolle grandios. Oder?
Ja, nur ganz am Anfang die. Also,
ja, aber die Eröffnungsszene jetzt hier, die spielt er sehr gut.
Ja, ich stimme dir zu. Also ich habe generell auch das Gefühl, dass Jareds Comedy-Skills irgendwie in dieser Staffel mehr zum Vorschein kommen als bislang. Irgendwie finde ich, ist er ein sehr lustiger Schauspieler.
Bei Spielsachen war er auch ein lustiger Betrunkener.
Ja,
und bei
okay.
Tricks und Legenden, okay. Du tapferer kleiner Soldat, du.
Stimmt eigentlich. Eigentlich war der immer schon lustig. Ja. Nee, macht er gut.
Dann kommen wir hier damit zur
Title Card! Und zu Sequenz Nummer 2. Donnerwetter. 36 Stunden vorher erreichen Sam und Dean im Impala gerade Housatonic, Massachusetts. Was für ein komischer Stadtname. Dort besuchen sie Donna, eine alte Freundin der Familie, die vor Ewigkeiten einmal die Babysitterin der Winchester Boys war.
Jo, und Alter, diese Zeitangabe 36 Stunden zuvor, das ist sehr genau, oder? So 24 oder 48 hätten halt auch getan, aber so nein, 36 Stunden.
Naja, 1,5 Tage vorher finde ich eine gute Angabe noch. Aber du hast recht, ist natürlich ein bisschen sehr präzise.
Ja.
Naja, Donna war nicht nur die Babysitterin, sie wird auch gespielt von einer Patricia Harris. Und die spielt auch Dudie Wilcox in der Serie Spooksville. Keine Ahnung, was das ist, aber der Name ist toll. Und zwar für 5 Episoden. Sie spielt auch Julie Osborne in Jake and the Kid. Was auch immer das ist. Aber für 26 Episoden.
Keine Ahnung.
Das war's auch schon.
Ja, und, Alter, guckt ihr Donna an. Oder guckt euch Donna an. Sieht ihr nicht verdächtig aus wie Mary?
Tut sie?
Ja, nimm's so hin.
Okay.
Die sieht wirklich aus wie Mary. Glaub mir doch.
Okay, ja, ich glaub dir. Schon verdächtig, ob das was zu bedeuten hat.
Ja, nein. Also, vielleicht.
Bald ist es im Hinterkopf. Das wird noch wichtig, bestimmt.
Nö.
So, Donna sieht vielleicht aus wie Mary, aber sie war vor allem mal Zimmermädchen in einem Motel an der Interstate, dem John, Sam und Dean immer gelassen hatte, während er auf der Jagd war. Während Donna ihrer Tochter Katie begeistert von der Zeit erzählt, scheint das Thema John den beiden Brüdern etwas unangenehm zu sein. Ja, genau. Und ich finde es sehr gut. Sam und Dean trinken Limonade, die wahrscheinlich Donna vorbereitet hat, aus einer Karaffe, die wirklich über und über mit Zitronen vollgestopft ist. Also das sind mindestens 3 Zitronen in diesem Glas, was ich sehr lustig fand.
Vielleicht ist es auch nur auf Glas gedruckt, die Zitronen.
Oh, das kann sein. Ich habe mir gedacht, so dass sie den Limonade angeboten hat und dann festgestellt hat, dass sie keine hat und dann einfach Wasser reingefüllt hat und über Zitronen reingequetscht hat. So.
Zitronen.
Das ist Limonade.
Ja, so funktioniert das doch auch in den USA, wenn die kleinen Kinder da Zitronensäfte verkaufen, oder? Machen die das nicht auch so?
Bestimmt. Keine Ahnung. Ich glaube, das soll nur heißen, dass die ihr eigenes Taschengeld verdienen sollen, die verdammten Blagen.
Ist so. Immer auf der Tasche der Eltern leben. Ich kann es nicht mehr
ist
hören.
Ist wirklich
ey.
So.
Nee. Ja, und ich stelle die Hypothese auf, dass Donna mal echt was mit John hatte.
Meinst du wirklich? Ich glaube nicht.
Ich will nur ein bisschen Spice in die Folge reinbringen. Ich spill the tea.
Okay. Dish? Okay, ja gut, dann lasse ich das einfach so stehen. Donna erzählt, wie John einmal mehrere Wochen weg war, nur um dann ziemlich angeschlagen zurück zu seinen Söhnen zu kommen. Das scheint Katie zu schockieren. 2 Wochen ist eine ganz schön lange Zeit. Aber wie Donna im Laufe der Zeit erfahren hat und Sam jetzt auch Katie erklärt, hatte er gute Gründe. Papa Winchester war ein Profi-Geisterjäger, genau wie Sam und Dean jetzt auch.
Auch lustig, wie Katie so Erziehungsratschläge gibt so, und John kritisiert so. Ja. Naja.
2 Wochen ist ganz schön lang.
Ja.
Ja, naja. Ich finde es vor allem sehr interessant, wie unbehaglich Sam und Dean dieses ganze Gespräch über ihren Vater zu sein scheint. Also zuerst hatte ich angenommen, dass es was damit zu tun hat, dass sie diese Monsternummer geheim halten wollen, eben vor Katie. Aber dann stellt sich ja gleich raus, dass Katie das schon weiß. Und es scheint einfach so zu sein, dass John so ein Tabuthema für die beiden ist, über das sie halt einfach nicht gerne reden.
Ja, ich hatte überlegt,
und das
John,
fand ich schon.
Ich hatte halt eventuell gedacht, dass Donna noch nicht genau weiß, dass John tot ist. Den beiden ist wirklich langsam leid wird, jeden aufzuklären. So, so
Gott,
jeden
der
Briefboten.
Ist tot,
John ist tot. Ja. Wer weiß.
Weil der einfach auch jeden Menschen im ganzen Land kennt.
Ja, ja. Das waren seine Hinterlassenschaften.
Sag mal, seid ihr nicht die Söhne von John? Der ist tot. Halt die Fresse.
Also ich würde es verstehen. Naja. Aber auch, keine Ahnung, wahrscheinlich ist es ja schon für diese komisch. Weißt du, wo nur sie normalerweise lügen müssten, dürfen sie hier einfach mal die Wahrheit sagen. Und das ist ja schon ein bisschen komisch.
Ja, das stimmt.
Muss man sich halt dran gewöhnen.
Naja, so. Auf jeden Fall haben sie ja diese Geisterjagd-Expertise und genau die ist auch der Grund für ihren Besuch. Scheinbar hat die Donnerparty ein Poltergeist-Problem. Donners Mann, der gerade mit Koffern beladen ins Wohnzimmer kommt, erklärt, dass der Spuk vor einigen Wochen nach ihrem Einzug begann.
Ja, und Sam versucht hier so ein bisschen kindlicher auf Katie einzugehen, das alles zu erklären, wo Dean aber das Gespräch eröffnet mit, also unterbricht quasi mit, es hört sich an, als hättet ihr einen Poltergeist. Was, finde ich, nochmal so zeigt, wie beschränkt, in Anführungsstrichen, Dean in Konversationen ist oder mit den Umgang so.
Wir werden uns um diesen Geist kümmern. Hast du nicht eben noch gesagt, wir befürchten, dass der Geist die ganze Familie aufschlitzen wird? Psst.
Ja, das ein bisschen runtergebrochen findet hier ja statt.
Ja, das stimmt schon. Aber vielleicht könnte man es auch eher so drehen, dass halt Sam dieses, oh, wir müssen vorsichtig sein, aber Dean weiß halt, dass hier alle wissen, um was es geht und die wollen halt ihre Meinung haben und nicht halt einen Kindergeburtstag.
Also ich hätte mich über ein leckeres Stück Kuchen gefreut.
Ja, das stimmt. Na toll. Jetzt hat er den verdammten Kuchen einfach auf den Boden geworfen. Naja, so. Dieser Spuk hier, der begann auf jeden Fall mit körperlosen Klopfen und Kratzen. Dann wurde der Geist zerstörerisch und schließlich, vorgestern, wurde Katie in ihrem Schlafzimmer angegriffen. Dieser Angriff ging nicht spurlos vorbei, sondern hinterließ sie mit einer üblen Wunde. Der Geist hat ihr Murdered Child in den Bauch geritzt. Und dann kommt Joe so, geht, ich werde das Haus in die Luft sprengen und die Geister mit mir nehmen. Weil sie eine Bauchwunde hatte.
Ja.
Fand ich sehr gut. So, außerdem, dass dieses Murder Child auf dem Bauch wird geschrieben M-U-R-D-E-R-D, Leerzeichen C-H-Y-L-D-E. Das ist in moderner Form falsch auf jeden Fall. Es ist aber wohl tatsächlich die altmodische Form von Child, also so zu schreiben. Es ist also nicht einfach nur ein Rechtschreibfehler. Es wäre aber lustig, wenn Sam jetzt so einen Rotstift rausholen würde und Fehler markiert in dem Text auf ihrem Bauch. Geist, das schreiben Sie jetzt bitte noch 300 Mal ohne Fehler. Und dann kommt der Geist und kratzt so auf Katie rum.
Wie bei Murder den Simpsons Child. Bei Bart, ja.
Genau, genau. Nur halt jetzt hier auf Katie.
Oh Gott, oh Gott. Die Arme, ne? Ich habe mir auch überlegt, vielleicht wollte Donna einfach nur die Jungs wiedersehen und sie hat das so der Katie reingeritzt.
Boah, holy shit. Das ist düster. Ah ja, egal. Was ich noch sehr lustig finde, ist, als die Kamera so auf Katies Gesicht schwenkt, nachdem wir dieses Murder Child gesehen haben und Sam das so vorliest, ermordet das Kind und Katie dann so einen Blick drauf hat, so, nein, ich lebe noch, du Idiot. Also sie hat so einen richtig genervten Blick drauf, das finde ich sehr gut.
Ja, noch lebt sie.
Aber Katie soll sich keine Sorgen machen. Die Donners gönnen sich jetzt am besten erstmal einen kleinen Urlaub, vielleicht eine Bergwanderung und die Winchesters kümmern sich hier um die Sache. Das ist das Dienversprechen. Ja, und hier habe ich mir gedacht, dass der Vater sich richtig verarscht vorkommen muss. Der packt alles zusammen, trägt die schweren Koffer nach unten, um dann vorzuschlagen, dass sie vielleicht verschwinden sollten und die dann so, ich habe eine tolle Idee, ihr solltet packen und ihr verschwinden. Und der Vater so, oh ja, was für eine tolle Idee, bist du da selbst drauf gekommen?
Der Arme, der kommt eh ein bisschen zu kurz in der Folge, finde ich.
Ja.
Erst muss der ansehen, wie Donna Katie irgendwie hier Murder Child in den Bauch ritzt und jetzt das.
Oh Gott. Und das alles für einen Urlaub. Naja, die erste Sache, um die sich Sam und Dean aber kümmern, ist ihr Hunger. Und weil es dafür schon mehr braucht als Friedhofsasche und etwas Salz, geht es erstmal zum Patriot Burger. So, und hier habe ich gedacht, wenn ich ein Patriot Burger designen würde, also nicht das Lokal, sondern einen Burger, dann wäre es Blauschimmelkäse mit quasi rohem Rindfleisch und sehr viel Mayonnaise. Hm. Oder Adlerfleisch mit extra Bacon. Eins von beiden. Der erste Vorschlag bezieht sich halt auf Blau-Rot-Weiß.
Mhm.
Klingt aber sehr eklig. Und das andere klingt auch sehr eklig.
Auch Blauschimmelkäse.
Wie würde dein Patriot Burger aussehen, Ricky?
Serviert von Tom Brady.
Hauptsache Abraham Lincoln serviert.
Nein. Nee, wegen den Patriots, die New England Patriots.
Auch gut.
Aber wir wissen alle, Tom Brady spielt dort nicht mehr.
Na toll. Okay.
Dean sammelt an der Theke ihre Bestellung ein. Einen schönen amerikanischen Bacon Burger, Turbo mit patriotischen Chili-Cheese-Fritten und Sojabuben-Gesundheitssalat. Ist Dean etwa ein Kommunist? Die Sache mit dem Grünzeug ist Dean ordentlich peinlich, wie es sich auch gehört.
Genau. Im Englischen ist es ein Healthquake Salad Shake.
Klingt aber gut.
Healthquake. Allerdings. Ja, ich finde es sehr lustig, als der Kellner das serviert und so vorliest. Bacon Burger Turbo, große Chili-Cheese-Fritten und ein Gesundheitssalat-Shake. Ebenso wirklich, als müsste es peinlich sein.
Ja, und Dean, ich weiß, es ist nicht für mich. Das ist schon sehr lustig, ja.
Finde ich sehr gut.
Sam nimmt den Salat-Shake undankbar entgegen und macht einfach weiter damit, Dean in der aller Öffentlichkeit zu blamieren. Die Gabel im Mund und parallel recherchierend Gesundheitsshake Sam darauf los. Dean würde am liebsten im Boden versinken. Ja, können wir an dieser Stelle mal kurz über Besteck reden? Ich meine, was ist das, ne? Gibt es etwas Ekligeres als diese Gabeln, die so eine Vertiefung haben? Ist ja okay, die halt quasi so ein Löffel sind, kann ich ja noch verstehen. Aber dann gibt es dir die Gabeln, die so ein Messer an der Seite haben. Weißt du, was ich meine?
Gabeln, die ein Messer an der Seite haben?
Ja, damit du halt kein Messer brauchst, dann kannst du ja mit der Gabel auch schneiden.
Ha. Aber warte, man braucht doch Gabel und Messer. Man kann doch nicht nur eins davon haben. Was für eine doofe Erfindung ist das denn?
Ja, also A ist ja ultra dumm und B ist es halt ultra ekelhaft, wenn du so damit abbeißt und dann diese Kerben an den Zahn kommen. So, bah, finde ich so eklig.
Ja, und man schneidet sich doch voll die Wange auf.
Ja, das kann auch passieren. Es ist so, als würde man sich mit dem Messer die Zähne putzen. Das ist so eklig.
Wie oft hast du dir schon mit einem Messer die Zähne geputzt?
Ja, immer wenn ich dieses blöde Besteck da esse. Weil
du
das
Besteck
hat das auch probiert. Nein, wenn ich. Ja, ultra ekelhaft.
Mit einem Messer die Zähne putzen? Das, ne? Oh Gott.
Ey, du hast doch. Hast du nicht auch schon mal so eine Gabel? Bestimmt.
Ach so, das ist eine doofe Erfindung.
Oder? Ultra ekelhaft einfach. Vielleicht können sie wenigstens über männliche Themen reden. Donner ist ganz schön heiß, oder? Dafür hat Sam nur einen abfälligen Blick übrig. Er ist zu alt, um auf die Babysitterin zu stehen. Das hat Dean ja auch gar nicht gesagt, oder? Er meint natürlich, sie ist ganz schön sortiert. Familie, Haus, Poltergeist, das ist doch schon bemerkenswert.
Mhm. Ich finde hier auch sehr schön, dass es zwar nur eine Ausflucht ist, aber trotzdem cool, dass Dean hier hervorhebt, dass es Donner geschafft hat, ein normales Leben zu führen, obwohl sie von Geistern und Monstern weiß. So, und also ich denke, ne, also ob sich da was abzeichnet, dass halt auch Dean sich das wünscht. Ich finde es aber halt immer generell ganz nett.
Ja, aber zeichnet sich das nicht durch ganz Supernatural so ab? Also.
Ja, natürlich, ja. Aber hier ist halt nochmal so bewusst, finde ich. Ja. Also so offensichtlich.
Ja. Außerdem im Hinblick darauf, dass Donner ja so aussieht wie Mary, macht's halt das voll eklig so. Aber ich meine, wir wissen, Dean hat Mary damals ja auch schon als echt heiß betitelt so. Aber I don't know.
Ja.
Dean kommt da ins Grübeln, ob so ein Leben auch für Sam und Dean eventuell möglich wäre. Für Sam ist es aber nicht mehr der Fall. Er ist scheinbar über diese Phase hinweg. Dean schließt sich dem an und wechselt dann das Thema.
Typische Familienphase. Dieses Tier, weißt du, so manche Leute färben sich dann die Haare blau, andere träumen von einer glücklichen Familie. Aber aus den Träumen wachsen wir halt raus.
Ja. Dean wechselt dann das Thema. Wie steht es mit der Recherche? Ja, ich hatte mich dann so gefragt, warum Dean diese Frage Sam stellt, so, weil entweder ist es halt, dass Dean einfach die Bestätigung sucht, dass Sam damit klarkommt, jetzt dieses andere Leben zu führen, weil er ist ja derjenige gewesen, der normalerweise früher immer in das normale Leben zurück wollte, oder halt, weil er sich erhofft, dass Sam sagt, dass er eigentlich auch ein normales Leben bevorzugt oder immer noch bevorzugen würde, weil Dean dann auch offen über seine Gefühle reden könnte und Wünsche und sagen könnte so, ja, ich auch, Bro, ich auch, weißt du, aber okay.
Mhm. Nee, ich finde den Punkt aber gut. Also ich glaube, das hätten wir sogar schon irgendwann mal besprochen, dass das, ich weiß nicht mehr, wann das war. Tut mir leid, dass meine Erinnerung da nicht gut genug ist. Aber wir hatten sowas schon mal, dass wir das quasi so gedeutet haben, dass Dean quasi Sam testen möchte so.
Ja.
Aber dir ist doch schon noch wichtig, dass du ein normales Leben hast, oder nicht? Und es könnte durchaus sein, dass das so ist. Aber ich würde es halt eher so deuten, dass halt Dean hier fragt so, und du glaubst also, ist es möglich, dass man eine Familie haben kann noch, bitte?
Ja, genau. Dass er halt so dieses Sprungbrett dann so sucht quasi.
Mhm.
Außerdem sagt Dean im Englischen hier nicht Kinder, sondern, also als er aufzählt hier, was Donner alles hat, sondern sagt Rugrats, was im Endeffekt Teppichratten übersetzt bedeutet. Aber Rugrats ist auch eine Serie von Kindern, über Kinder, eine Kinderserie, so, über Kinder, die sich mit Themen beschäftigt, was Kinder wahrnehmen, was Erwachsene nicht mehr wahrnehmen. Und jeder kennt die Serie, ihr müsst mal googeln, dann wisst ihr, welche Serie es ist, so, aber... Ja, eigentlich, ich finde die Thematik eigentlich voll spannend so, weil die Serie dann von Erwachsenen produziert ist, weißt du? Eigentlich voll der Mindblow. Naja.
Ja gut, von Kindern produziert würde ich, glaube ich, keine Serie gucken wollen.
Hey, warum nicht?
Und dann kommt Mr. Löffel und gibt dem Produzenten ganz viel Pudding. Pudding bitte. Pudding. Klingt doch ganz nett.
Ja.
Darüber sollte man mal eine Serie machen. Über Kinder, die eine Serie produzieren. So eine Art The Office halt mit Kindern im Fernsehstudio.
Aber die ist dann wieder produziert von Erwachsenen oder dann wirklich von Kindern?
Ja, genau, von Erwachsenen.
Oh Gott, nee, das sind zu viele Instanzen für mein Gehirn jetzt, um das zu verknüpfen. So, zurück zur Recherche. Was hat Sam da also herausgefunden? Sam hat eine Legende über das tatsächlich sehr alte Haus von Donners Familie gefunden. Die Legende besagt, dass ein Mann namens Isaiah Pickett in seinen Vorgarten die der Hexerei beschuldigten Maggie Briggs erhängen haben soll. Und wir sehen hier einen Artikel und wow, Rafa hat nichts dazu geschrieben. Deswegen tue ich's.
Ja, weil im Artikel steht das Gleiche.
Ja, tut's. Aber genau, hier geht's ja, 1720 ist nämlich das Datum, worum sich hier alles dreht. Und wir erfahren, dass es Bay State, Massachusetts war und nicht Housatonic.
Oha.
Und das ist nämlich eh so ein Ding, ne? Weil... Im späteren Verlauf und so, da reden die auch über eine Highschool und da würde geografisch Bay State auch viel besser zu passen aus Housatonic und auch aus, nicht nur geografisch, doch eigentlich komplett aus geografischen Gründen, die uns cinematografisch in der Folge übermittelt werden, handelt es sich hier alle also um Bay State und nicht Housatonic. Punkt.
Ha. Also es gibt aber beide Städte.
Ja, scheinbar, ne? Es steht ja da. Also Bay State gibt's okay. Definitiv.
Okay, krass.
Ja. Während die beiden Winchester abklären, dass die Sache erstmal nur eine unbestätigte Legende ist, werden sie sehr intensiv von patriotischen Thekenmitarbeiter beobachtet, der seine Augen scheinbar auf Sam geworfen hat. Hey, werf nicht so einfach mit deinen Augen! Dann wird er zu den Curly Fries gerufen und muss Sam fürs Erste ins Stadtarchiv entkommen lassen.
Curly Fries sind schon geil, oder?
Beste Pommes ever.
Sams Recherche wird uns erspart. Wir steigen erst wieder ein, als Sammy seinem Bruder über das Telefon von seiner absoluten ergebnislosen Recherchetour berichtet. Dean beschließt, dass weiteres Recherchieren erst morgen stattfinden sollte. Immerhin ist die Lage hier ziemlich gut unter Kontrolle.
Ja, am Telefon sagt Sam im OV, er hat Babkes, was jiddisch ist, also altgermanisch für gar nichts.
Unser Multikulti-Dean.
Ja.
So, ja, und wenn Dean also jetzt hier so entspannt ist, heißt es, dass auch Sam scheinbar entspannen kann. Er nutzt den freien Abend nämlich für einen kleinen Trip durch den hiesigen Park. Ein verdächtiges Knacken im Unterholz weckt seine Aufmerksamkeit, aber die Sache scheint sich als falsche Alarm herauszustellen.
Ja, dieser Park scheint für mich nicht wie ein Park auszusehen, sondern eher wie so ein leeres Grundstück, oder? So sind noch so Bauarbeiter ja. Da. Was machen Sie hier, Sir?
Einfach im Garten von irgendwem, legt sich auf so einen Gartenstuhl und im Haus gucken sie nur so raus. Da ist dieser verrückte Mann wieder.
Da kommt der Klopf und dann so, haben Sie eventuell Limonade? Ganz viele Zitronen.
Oh Gott, das ist die eigentliche Story. Donna kennt die gar nicht. Du warst mal unsere Babysitterin. Was? Limonade. Wusch. Plötzlich rast ein Pfeil von rechts heran und trifft Sam genau im Hals. Bevor Sam wirklich begreifen kann, was los ist, beginnt die Welt vor seinen Augen zu verschwimmen. Mit einem verzerrten Nein bricht er zusammen.
Was ist denn da los? Was ist denn mit Carsten los?
Ja, Sam ist zusammengebrochen und wacht als nächstes auf in Sequenz Nummer 3. Freaky Sam und Dienstag. Irgendwann später erwacht Sam zu einem Donnerschlag auf dem laubigen Boden eines kleinen Waldstücks. Leicht desorientiert muss er feststellen, dass seine übliche Kleidung gegen die Mitarbeiteruniform von Patriot Burger getauscht wurde. Planlos schlurft er eine verlassene Straße entlang, als hinter ihm ein Polizeiwagen angerollt kommt. Scheinbar hat der Polizist am Steuer ihn bereits gesucht. Also nicht Sam Winchester, aber einen Gary Frankel, der wohl große Ähnlichkeit mit Sam haben muss. Seine Familie hat sich scheinbar große Sorgen gemacht. Diese Info irritiert Sam dann schon. Dean würde doch niemals die Polizei anrufen, um Sam zu finden. Aber der Polizist besteht darauf, dass Sam alias Gary in den Wagen steigt, also spielt Sam einfach mit. Als der Sheriff vor einem großen Einfamilienhaus hält und Sam aus dem Wagen lässt, kann der nicht anders als irritiert zu sein. Was ist das für ein Haus? Scheinbar sein Haus, also das Haus seiner Familie, die gerade erleichtert aus der Tür gestürmt kommen und ihren geliebten Gary in die Arme schließen.
No.
Genau, die beiden heißen Mr. und Mrs. Frankel, die haben keine Vornamen in dieser Folge. Mrs. Frankel wird gespielt von Aileen Paddy, die natürlich auch Sergeant Aaron Matthews oder Matthias in Battlestar Galactica spielt, die unsere Lieblingsserie, die wir noch nie geguckt haben.
Woo! Battlestar Galactica!
Awesome, für 7 Episoden. Und sie spielt auch Crowley in Blood Ties für 8 Episoden. Sachen gibt's. So, und Mr. Frankel wird gespielt von Greg Keane und den kannte ich tatsächlich aus quasi der einzigen nennenswerten Serie oder Film oder irgendwas, in dem er mitgespielt hat. Er spielt nämlich Clancy Less in Dead Like Me für 21 Episoden.
Nice.
Diese Serie, in der eine Frau stirbt und dann ein Sensenmann oder eine Sensenfrau sein muss. Gute Serie. Aber da spielt er den Vater. Seine Stimme könnte man kennen, wenn man Hörspiel-Fan ist. Das ist nämlich Thomas Schmuckert und der spricht die Titelrolle in der Hörspielreihe Dorian Hunter, Dämonenkiller. Also er ist Dorian Hunter, der Dämonenkiller.
Hör mal.
Toll. So, Sam versteht absolut gar nichts. Wer sind diese Leute? Wer ist allerdings scheinbar die falsche Frage. Was wäre die bessere Frage? Denn die beantwortet der Ehemann sehr gerne. Enttäuscht. Sehr, sehr enttäuscht. Gary benimmt sich ja, als hätte er getrunken. Stimmt das, Gary? Antwortet deinem Vater. Sam versteht überhaupt nichts. Die Überzeugung, mit der diese Wildfremden Sam als ihren Sohn bezeichnen, ist fast beängstigend. Sam versucht die Situation irgendwie zu lösen, als er in der Fensterscheibe des Polizeiwagens plötzlich einen Blick auf seine Reflexion erhascht. Nur ist es nicht seine Reflexion. Aus dem Fensterglas schaut ein ungläubig dreinblickender, schmächtiger Teenager zurück. Der gleiche Teenager, der die Winchesters vorher noch im Patriot Burger bedient hatte. Jetzt verliert Sam dann vollkommen die Beherrschung. Wer ist das? Wer zur Hölle ist das? Garys Vater kann es nicht glauben. Er erkennt seinen Sohn kaum wieder.
Und ich liebe es, weil wir alle kennen es, wenn man nicht sagen will, ich bin sauer, sondern ich bin enttäuscht, sagt man. Aber der Vater sagt halt hier, junger Mann, du überraschst mich wirklich sehr. Und das ist großartig. Das sollten wir immer benutzen für alles. Du überraschst mich wirklich sehr. So, das hat einen ganz anderen Unterton. Ich liebe es.
Das ist halt richtig gemeint, passiv-aggressiv.
Ja, ich liebe es.
Ja, es ist schon, ja.
Just like me.
Das ist so richtig bitchy.
Ja. Ey, das muss ich mir wirklich einführen. Moment. Das muss ich wirklich.
Und ein weiterer Bruder.
Das war versprochen. Also, das muss ich in meinen Wortschatz mit aufnehmen.
Auf jeden Fall.
Irgendwo anders bewundert jemand zur gleichen Zeit Sams muskulösen Körper im Spiegel. Schon beeindruckend, was so ein kleiner Körpertausch dann ausrichten kann. Denn das hier ist der wahre Gary, nur eben in Sams Körper.
Genau, und hier ist der Punkt, den ich in dem Ersteindruck schon angesprochen habe, aber hier möchte ich ihn nochmal ausführen. Also die Folge hat die Entscheidung getroffen, die meiste Zeit den Menschen im Körper statt den Körper zu präsentieren. Also wir sehen die ganze Zeit Jared Padalecki, aber er steckt eigentlich im Körper von Gary. So, also die Folge macht damit eine sehr ungewöhnliche Entscheidung, würde ich sagen. Weil normalerweise, wenn man jetzt so an Freaky Friday oder so denkt, dann spielen eben die Schauspieler einfach die andere Person, sind aber immer noch der alte Körper quasi. Und hier ist es halt genau andersrum. Hier spielt der Schauspieler die Person im Körper und den Körper müssen wir uns nur vorstellen. Also die meiste Zeit, wenn wir jetzt Sam sehen, steckt er halt eigentlich in Garys Körper und umgekehrt. Genauso habe ich es auch in den Notizen entsprechend gemacht. Wenn Sam etwas tut, dann steckt er dabei eben in Garys Körper. Aber in den Notizen nenne ich ihn trotzdem Sam.
Ja.
Also warum finde ich das eine coole Entscheidung? So, an sich ist es natürlich erstmal eine nette Comedy-Note, weil halt dann Sam wie Gary behandelt wird, also das, was wir halt gerade hatten. Es ist aber auch ein sehr gutes Stilmittel. Nicht nur wegen der Botschaft, dass ein Mensch nicht durch sein Äußeres bestimmt wird, sondern vor allem dadurch, dass es halt was in ihm steckt. Ja. Aber auch wird so der Spieß so ein bisschen umgedreht. Es geht jetzt irgendwie nicht mehr darum, dass die Getauschten versuchen, als ihre Körper rüberzukommen. So eben das, was man so aus Freaky Friday oder so kennt, wo die dann so rüberkommen müssen, als seien sie jetzt die erwachsene Person. Mhm. Sondern die Aufgabe ist vielmehr bei den Leuten, die sie umgeben, zu bemerken, dass sie da gar nicht mit der Person reden, die sie sehen.
Ja.
Also ich finde das einfach als Idee sehr clever und ich finde das tatsächlich in der Folge immer wieder bemerkenswert. Und das ist, glaube ich, so das Interessanteste, was die Folge macht in meinen Augen, diese Entscheidung zu treffen.
Okay.
Das ist nicht negativ. Ich finde das eine clevere Entscheidung.
Nee, es hat sich auch bis jetzt zum Ende nicht negativ angehört, aber du hast es halt rausgerissen. Es hat mich überrascht, aber okay.
Hat sich bemüht auf jeden Fall, die Folge, das rüberzubringen. Ja.
So, in dem Moment kommt Dean rein und hält seinen vermeintlichen Bruder erstmal eine Standpauke. Es geht ja wohl gar nicht, dass er nicht an sein Telefon geht. Eine gute Rechtfertigung hat Gary aber nicht parat. Aber dafür eine gute Ablenkung. Ein Bacon, Burger, Turbo und Chili Cheese Fries.
Lecker. So, dieser Gary Frankel, der jetzt hier gerade in Sams Körper steckt, wird gespielt von Colton James. Der hat schon seit 2010 nichts mehr im Funk und Fernsehen gemacht. Mhm. Er hatte davor aber einige Gastauftritte in ein paar Serien und seine größte Rolle war die von Neil Kenelos in Paul Charles. Und Paul Charles scheint ein Soap-Spin-Off der Soap-Serie General Hospital zu sein. Er hatte 200 Episoden mitgemacht. Also okay. Es gibt die Daily Soap General Hospital und er hat in dem Spin-Off Paul Charles mitgespielt.
Okay.
Ja, was auch immer.
Gut, nee. Toll gemacht, Junge.
So, etwas anderes, was ich ganz lustig, nein, nicht lustig, interessant, auch nicht. Ich wollte es halt ansprechen. Der Typ, der ihn spricht, Till Völger, der spricht sonst nichts in Supernatural. Und das ist schon wirklich beeindruckend. Also dafür, dass es so viele Rollen in 327 Episoden Supernatural gibt, dass da jemand nur eine einzige spricht, beeindruckend.
Ja, war richtiger Rowdy am Set wahrscheinlich.
Oh krass, die haben ihn einfach rausgeworfen.
Ja. Ja. Dean nimmt die Ablenkung an und damit ist ihm die Rechtfertigung aber auch egal. Danke für den Burger. Dean will sich also gerade über das Essen hermachen, als Gary seine Abendpläne etwas über den Haufen werfen muss. Angeblich hat das Zimmermädchen die ganzen Waffen im Zimmer gesehen und einen ziemlichen Aufstand veranstaltet. Sam und Dean sollten also am besten direkt verschwinden. Aber ich denke, dass es halt wirklich so war. Weil du hast ja geschrieben, angeblich,
wirklich?
Ja klar. Weil das gibt halt ja schon mal Dean die erste Skepsis, weil Sam niemals dem Zimmermädchen die Tür aufmachen würde. Und er hat es einfach getan, weißt du?
Also, okay, also das kann sein, aber ich sehe das tatsächlich als Ausrede, dass halt Gary Dean aus dem Zimmer bekommen möchte, damit Sam die nicht findet. Also das ist meine Rechtfertigung. Also weil Sam weiß ja, wo die sind, wenn die im Hotel sind. Aber du, also vielleicht hat Gary's aber auch verkackt, das kann auch sein, keine Ahnung.
Wer weiß, beides vielleicht. Aber nee. Es muss meine Annahme sein, weil wir erfahren ja später, dass der Plan ja gar nicht war, dass Sam in Garys Körper geht.
Ich glaube für Gary aber schon. Also weil Gary wirft ja auch die Handys weg. Also der möchte ja verhindern, dass Sam ihn erreicht. Also ich glaube, Gary war das schon bewusst mit dem Körpertausch. Okay.
Naja, nun gut, dann gehen alle nochmal Pippi und dann reiten wir los und dann kann es ja wirklich jetzt mal losgehen. Gary kündigt an, draußen zu warten und als Dean auf dem Klo verschwindet, macht sich der Körperbetrüger über die Handys der Winchester her. Die meisten davon enden unsachte im Mülleimer. Ja, und das verstehe ich nicht so ganz mit den Handys, weil die Main-Handys tragen Sam und Dean ja eigentlich immer am Leib so. Das ist ja, also die in Handschuhfach sind immer die Alias-Handys und Johns.
Gary ist wahrscheinlich einfach so ein Mobilfunk-Skeptiker.
Ja.
Das gibt uns doch alles Krebs.
Entweder Handys behalten oder Aluhütchen tragen. Da konnte er sich jetzt entscheiden.
Genau. Und Sam sieht halt nicht gut aus mit Aluhütchen, deshalb musste das Handy weg.
Ja. Ein bisschen später stößt Dean dann zum aufgeregt im Impala wartenden Gary und lässt den Wagen an. Da kommt Gary aber eine gute Idee. Vielleicht könnte er den Wagen ja fahren. Dean ist überrascht, aber stimmt zu. Eine Entscheidung, die er schnell bereut, als sein vermeintlicher Bruder beginnt mit dem Gas zu spielen, statt loszufahren. Dann unsicher den Rückwechsel einlegt und damit mit Vollgas in die Mülltonne hinter ihn kracht. Das war ja wirklich ein kurzer Trip. Also wechseln die beiden wieder die Sitze, Gary sehr kleinlaut und Dean sehr wütend. Dann düst der Impala davon, diesmal in die richtige Richtung.
Und diese richtige Richtung führt zu Sequenz Nummer 4, Frühstück bei den Frankels. Damit sind wir wieder bei Sam, der immer noch in Garys Körper steckt und gerade von Garys Zimmer aus jede erdenkliche Mobilnummer von Dean durchklingelt, nur um überall die Mailbox zu erreichen. Bei der letzten möglichen Nummer überwindet er sich endlich, der Mailbox zu erzählen, was ihm gerade passiert. Er steckt im falschen Körper und er hat Asthma. Mit Blick auf den Spiegel, der nur Garys schmächtige Gestalt reflektiert, versucht es Sam jetzt bei dem Motel, in dem die Brüder in diesem Fall abgestiegen sind. Aber am Empfang hat man schlechte Neuigkeiten für ihn. Die Gäste im gewünschten Zimmer haben letzte Nacht überraschend ausgecheckt und sind verschwunden. Beide Gäste. Shit. Im Deutschen beschreibt der Rezeptionist die beiden als einer in Lederjacke und einer im Holzfällerhemd. Im Englischen sagt er aber einer in Lederjacke und ein Sasquatch. Also Sam ist hier nicht einer im Holzfällerhemd, sondern Bigfoot. Was ich sehr lustig fand. Und dann die Nummer mit dem Spiegel ist natürlich auch ziemlich gut. Also weil wir sehen halt Sam, der in den Spiegel guckt und daraus guckt Gary raus. Und laut dem Wiki wurde das so gelöst, dass der Spiegel halt eigentlich ein Fenster ist und da ein anderes Set ist.
Clever.
Und ja, kann ich mir auch vorstellen, dass das die Antwort ist auf das, auf den Trick.
Ja.
Also man sieht auch, dass es ein bisschen nachgespielt ist natürlich.
Ja, ja.
Also man weiß, dass es nicht real ist.
Was?
Sam schaut nochmal tief in den Spiegel. Um irgendwie weiterzukommen, muss er herausfinden, in wessen Körper er da eigentlich steckt. Also beginnt er, Garys Sachen durchzugehen. Der scheint offensichtlich ein ganz schön cleveres Kerlchen zu sein, mit einem Fable für Star Wars, Busty Asian Beauties und Satanismus. Hexerei, Herr Gary? Du kleiner satanischer Mistkerl. Gary belegt hier Advanced Placement Kurse in Chemie und Physik. Und wenn ich das richtig verstanden habe, dann sind das Kurse bzw. Prüfungen, die Highschooler ablegen können, um dafür im College Credits schon angerechnet zu bekommen.
Cool.
Also die arbeiten quasi in der Highschool dann schon fürs Studium.
Was mega cool ist, die Idee.
Ja, ich weiß nicht. Keine Ahnung. Ich kann da nicht mehr zu sagen. Das hat wahrscheinlich auch viele Probleme.
Ja.
Wahrscheinlich, weil die sehr teuer sind oder so, aber keine Ahnung.
Und das Logo, was wir sehen, ist das Logo der Columbus High School. Was, wie ich eben schon angesprochen habe, geografisch besser zu State Bay passt als zu Housatonic.
Ha, okay. Gute Beobachtung. Da wird Sams Nachforschung plötzlich von Garys Mutter unterbrochen, die ihren Sohn zum Frühstück ruft. Sam hat da zwar so gar keine Lust drauf, aber die Mutter gibt einfach keine Ruhe. Also wird es Zeit, sich der Familie zu stellen. Die erwartet Gary bereits und nachdem Mrs. Frankel ihrem vermeintlichen Sohn einen Teller mit Speck und Eiern hingestellt hat, muss sich Sam für die Aktion gestern bei seinem Vater rechtfertigen.
Also Gary, ich wüsste gerne, was gestern Abend passiert ist.
Ich auch, das kannst du mir glauben. So, und ich finde es wirklich sehr lustig, Sam hier in diesem Highschooler-Outfit zu sehen. Und hier, Ricarda wird mich dafür hassen, aber ich finde, Diane Wyders hat hier eine gute Arbeit gemacht. Also, weil sie ist die Kostümdesignerin. Und ich finde die Kleidung, die Sam trägt, wirklich super dafür. Also zum einen ist sie halt so durchaus irgendwie typische Kleidung. Weil, also er trägt halt einen Hoodie und eine Hose, keine Ahnung. Aber die ist gerade etwas zu bunt und gerade etwas zu klein für Sam. Und dadurch wirkt er so voll fehl am Platz in dieser Kleidung.
Ja.
Und das finde ich wirklich sehr gut gewählt und sehr lustig.
Da kann ja jeder seine Meinung haben. Ich habe da ja nie was gesagt. Aber Sam muss sich das ja auch wirklich selber ausgesucht haben. Das ist ja auch lustig.
Ja, das stimmt. Aber wahrscheinlich war das die beste Auswahl.
Ja.
Hätte sonst ja Star Wars Sachen tragen können. Pff, eklig.
Hey.
Garys Familie hat scheinbar einen Plan, um Gary ein Stipendium für ein Ingenieurstudium zu sichern und sich nachts zu betrinken, passt eben nicht in diesen Plan. Tja, keine Ahnung, ob sich Gary sonderlich für diesen Plan interessiert, aber Sam geht ja wirklich gerade am allerwertesten vorbei.
Also ich glaube, dass in jeden Plan reinpasst, sich nachts zu betrinken, aber nur meine Meinung. So, ich finde, die eigentlichen Parallelen der beiden von Sam und Gary zeichnen sich hier halt schon krass ab, so, ne? Garys Familie hat so einen Plan für ihn vorbestimmt, so wie John damals auch für Sam.
Stimmt.
Mhm. Mhm. Aber halt voll in die verschiedenen Richtungen, ne? So.
Ja, das stimmt. Glaubst du, wenn die beiden quasi getauscht hätten, wären sie die perfekten Menschen geworden?
Nee, Sam als Ingenieur ist nicht.
Ah, okay. Der wäre halt mehr der Lawboy.
Ja.
Der könnte die Maschine nicht bauen, aber er könnte sie in den Knast stecken. So, also, was der, das geht ihm am allerwertesten vorbei. Wow, wie redet denn Gary auf einmal? Die Schwester ist beeindruckt und Mr. Frankel schockiert. Sam merkt, dass er sich hier wohl im Ton vergriffen hat und fängt dann an, die Familie über sein bzw. Garys Verhalten in den letzten Tagen auszufragen. Schlechte Laune, zurückgezogen, ausgezeichnete Teilkenntnisse, nächtliche Blutrituale, irgendwas in der Art? Als Sam nach vermissten Haustieren in der Nachbarschaft fragt, weckt das in Garys Vater einen schrecklichen Verdacht.
Nimmst du etwa Drogen?
Genau, hier im Englischen fragt der Vater nicht, ob Gary Drogen nimmt, sondern ob er Drogen raucht. Hm. Und ich finde, die Wortwahl macht das irgendwie nochmal lustiger, weil es so weltfremd irgendwie klingt.
Aber man kann Drogen ja rauchen.
Ja, ja, man kann Drogen rauchen, aber man kann auch eben mehr machen mit Drogen. Und dieses so, rauchst
man
du etwa Drogen,
ist
so,
spielen.
Ist das etwa dieses Marihuana, das du da benutzt?
Ja, okay, ja.
Ich muss aber auch sagen, dass ich diesen nimmst du etwa Drogen-Gag tatsächlich sehr lustig fand. Ich fand den ja auch schon in dieser anderen, in die falschen Götter-Folge sehr lustig. Keine Ahnung, Drogen vielleicht. Ja. Und das einfach, ich weiß nicht, ich finde den Witz super.
Okay, für Raphael sind Drogen also ein Witz. Konsumiert sie. Los, Kinder.
Ich lasse das einfach so stehen. Mrs. Frankel springt sofort zur Verteidigung ihres Sohnes, aber Sam ignoriert das einfach und fragt nach einem alten, in Leder gebundenen Buch, das er, also Gary, in letzter Zeit gelesen haben muss. Niemand antwortet, aber das überrascht Sam nicht. Gary hat das wohl irgendwo versteckt. Gedankenverloren greift Sam zu einer Scheibe Toast auf dem Tisch und beißt hinein. Jetzt ist es Garys Mutter, die entsetzt reagiert. Gary hat doch eine Glutenunverträglichkeit.
Was?
Seine Schwester kann sich daraufhin ein Lachen nicht verkneifen. Sehr bald schon bekommt Sam an Garys eigenem Leib zu spüren, wie unangenehm so eine Unverträglichkeit sein kann. Als er mit heftigen Bauchschmerzen endlich aus dem Bad kommt, wartet da schon Garys Schwester Sydney auf ihren Bruder. Diese Sydney Frankel wird gespielt von Daniela Bobadilla. Bobadilla, guter Name. Und die spielt auch Lexi Brooks in The Middle für 26 Episoden. Und auch Sam Goodson, das glaube ich die Tochter von Charlie Sheen, in Anger Management für 55 Episoden.
Tja. Wer ist jetzt die Tochter von Charlie Sheen?
Sam Goodson. Also Charlie Sheen ist, glaube ich, die Hauptrolle in Anger Management. Und in dieser Serie hat er eine Tochter, so, die Sam Goodson heißt. Und die wird, glaube ich, von Daniela Bobadilla gespielt.
Okay.
So, Sydney aber. So, die denkt, dass Gary vollkommen durchgeknallt sein muss. Einfach so dieses Buch zur Sprache zu bringen. Wenn ihre Eltern von dem Buch wüssten, dann würde Gary wahrscheinlich für den Rest seines Lebens Hausarrest bekommen.
Ich frage mich an der Stelle, was ist die Bindung von der Schwester und dem Buch? Also warum weiß sie auch so davon? Und was hat sie?
Ja.
Was treibt sie damit?
Ich weiß auch nicht. Das ist eine gute Frage. Es wird auch nie wieder erwähnt.
Ja.
Aber sie weiß offensichtlich von dem Buch, was wirklich komisch ist.
Es ist eh komisch, dass dass diese Schwester so diesen Charakter in Anführungsstrichen kriegt. So, weißt du?
Kleine Schwestern verdient keinen Charakter.
Nein! Aber jetzt. Gott, was war das für ein Nein? Nein! Nee, aber jetzt, dass die halt, also, egal.
Ja, okay. Aber du hast schon recht, dass sie es kennt. Das mit dem Hausarrest ist Sam ziemlich egal. Die Existenz des Buches allerdings nicht. Er muss wissen, wo er es aufbewahrt. Und das findet er vielleicht raus in Sequenz Nummer 5: Master Chief auf Geisterjagd.
Schauen wir doch mal, wie sich Gary so in Sams Rolle macht. Er und Dean sind gerade in der Nähe des Piers unterwegs. Weil Sam es gestern nicht geschafft hat, herauszufinden, wo Maggie Briggs begraben ist, müssten die beiden heute jeden Grabstein in der Stadt umdrehen. Ja, und hier nochmal der Beweis, dass in Housatonic, Massachusetts kein Pier gibt. Also gibt es nicht so. Das heißt Bay State?
Ja. Da haben wir's.
Vielleicht müssen sie doch nicht jeden Grabstein umdrehen. Denn Gary ist zufällig nicht nur ein großer Star-Wars-Nerd, sondern auch ein riesiger Fan lokaler Spukgeschichten. Maggie Briggs' Leiche liegt im Keller von Isaiah Pickett's Haus. Der Mann hatte sie damals nicht als Hexe erhängt, sondern als verschmähte Liebhaberin getötet. Maggie war mit Isaiah unehelichen Kind schwanger. Als der Mann das erfuhr, hat er Maggie umgebracht und im Keller verscharrt. Hui, wo kommt denn diese Information plötzlich her? Nach ihrem gestrigen Telefonat hatte Sam doch eigentlich gar nichts. Recherchieren halt einfach eben. Ne? Also
klar.
In der Nacht dann. Also, ne? Genau. Na gut. Gut, damit steigen die beiden also in den Impala. Dean dreht die Zündung und das Radio beginnt leise Bob Seger Rock'n'Roll Never Forgets zu spielen. Das ist ja genau Garys Jam. Dreh auf, DJ! Dean ist irritiert, aber tut ihm wie geheißen. Wird also doch noch etwas aus dem Jungen?
Wer weiß. Für Sam wird ein absoluter Albtraum wahr. Er muss wieder in die Highschool. Dort steht allerdings nicht Mathe oder Sport auf dem Stundenplan, sondern Nachforschungen und Dean-Wahn. Während er die Treppe hinuntereilt, spricht er Dean die gefühlt 200. Nachricht auf die Mailbox. Bevor Sam mehr machen kann, sprechen ihn Garys Freunde Trevor und Nora an. Sie haben von letzter Nacht gehört. Was war denn da los? Voll so, keine große Sache. Deswegen hat Gary auch Schließfachamnesie. Die beiden kennen nicht zufällig seine Schranknummer? Diese beiden, Nora und Trevor, die kommen noch ein paar Mal vor. Trevor ist jetzt wirklich nicht nennenswert, gespielt von Alex Arsenault. Keine Ahnung, vielleicht Arsenal-London-Fan. So, aber Nora, von der ist Ricky großer Fan.
Na.
Denn die wird gespielt von Sarah Du und die spielt Dr. April Kapner in Grey's Anatomy für 204 Episoden.
Ja.
204.
Wir lieben sie.
Genau.
Also es ist halt schon lustig, sie spielt hier eine 17-Jährige, obwohl sie da schon, glaube ich, knapp 30 war so. Ist immer lustig, die Rollenverteilung.
Oha.
Ja.
Okay, krass. Scheinbar erinnern sie sich wirklich an die Schranknummer, denn wenig später knackt Sam einen der Spinde der Schule. Das Innere sieht erstmal aus wie ein typischer Schulspind. Sportschuhe, Bücher, Comics, aber nach einigen Suchen entdeckt Sam endlich, wonach er gesucht hat. Ganz hinten liegt ein dickes, angelaufenes Buch mit ledernem Einband und allerlei magischen Symbolen. Das ist wirklich ein ganz, ganz böses Buch. Ja, im Spind hängt hier wieder ein Narwhal-Poster und das hing auch schon in Garys Zimmer. Und so ist es halt irgendwie so eine Pommesgabel, ne, hier in die Höhe. Ihr wisst schon, Teufelshörner, Arm, Hand, Geste, genau. Und es steht halt Narwhal drauf, aber ohne das H, also es ist N-A-R-W-A-L. Mhm. So, diese Band scheint es nicht zu geben, gerade nicht ohne das H. Es wirkt aber wie eine generische Rock-Metal-Band.
Ja.
Ich erwähne es nur, weil es halt zweimal vorkommt.
Ja. Ja. Der Junge, dem dieses Buch gehört, hat gerade in Sams Körper mit Dean den Keller des Pickett-Hauses erreicht. Dean, ganz lässig mit der Taschenlampe die Ecken ableuchtet, ist Gary voll im Ego-Shooter-Modus. Er bunnyhoppt gerade durch die Flure für den nächsten 360-No-Scope, um die Noobs zu own.
Booyah, jetzt ist euer Meister im Haus, ihr Mistkerle. So, und hier, ne? Das ist doch Donners Haus. Darum geht's ja. Wieso ist der Keller ein totales Drecksloch?
Ja, weil sie ihr Leben nicht so im Griff hat, wie sie eigentlich angenommen haben.
Oha, im Keller sind ganz schön viele Leichen vergraben. Das stimmt ja sogar. Alter, oh Gott, wenn man das jetzt mal wirklich so dann nimmt. Die Familie hat Leichen im Keller vergraben. Und du hast das gesagt mit dem, die wollte nur Aufmerksamkeit von Sam und Dean. Oha, shit. Man könnte es wahrscheinlich rechtfertigen, tatsächlich. So, und dann Englischen sagt Gary auch nicht, Booyah, jetzt ist euer Meister im Haus, ihr Mistkerle. Sondern er sagt, Booyah, Master Chiefs in the house, bitches.
Nice.
Oder bitches. Keine Ahnung. Das ist natürlich eine Anspielung an die Halo-Videospiele mit dem Master Chief.
Genau. So, ganz komisches Verhalten hier.
Ah,
ja.
Er sagt Bizatches. Jetzt hab ich's raus, genau.
So, ganz komisches Verhalten hier. Da muss Dean doch mal wirklich zwischenfragen, ob Sam wirklich alles okay ist bei ihm. Aber Gary versichert, dass alles tippitoppi ist. Also geht die Suche weiter und endet schon sehr bald an ein Stück Wassermoos. Eine Pflanze, die über Hexengräbern wächst, wie Gary stolz verkündet. Ja. Danke, Klugscheißer.
So, und ich finde es hier wieder sehr komisch, dass Maggie Briggs wirklich eine Hexe gewesen ist. Also, weil, da, keine Ahnung, das ist irgendwie dämlich. Eigentlich spricht doch alles dagegen, dass sie wirklich eine Hexe war. Weil die Hexenverbrennungen haben halt einfach Frauen ermordet. Und dann aber hier halt so, ja, aber manchmal haben sie auch echte Hexen erwischt. Es war also nicht alles
ja,
schlecht.
Ja, das finde ich auch sehr komisch. So, das sehe ich auch so, dass das mit dem Hexending das alles bis komisch macht.
Ja, und es spielt ja auch überhaupt keine Rolle, dass sie eine Hexe war.
Nee, gar nicht. Ja, damit die Winches halt das relativieren können, dass sie dem Fall nachgehen, weil nach normalen Toten suchen sie halt nicht. So, weißt du?
Naja, schon, wenn die Geister sind.
Eben. Aber wenn jetzt hier wirklich einfach nur einen Isaiah 1720 einfach mal die Liebhaberin im Keller vergraben hat, die keine Hexe ist, ist es ja kein Fall für die Winchester, weißt du? Die müssen sich das halt schön reden.
Aber wenn die ein Poltergeist ist, die kann doch trotzdem Poltergeist sein.
Nee, aber das ist doch gar nicht der Fall, das ist doch Donner.
Ja, der Fall ist, dass Maggie Briggs ein Poltergeist ist.
Nee, das sagt die Donner doch nur.
Was?
Donner dichtet doch alles andere dazu. Egal.
Achso, okay. Haltet euch fest, Leute. Jetzt wird's richtig krass.
Also macht Dean sich an die Arbeit, das Grab auszuheben.
Da buddelt einer!
Ist krass, ey!
Alter!
So heftig. Gary beobachtet so ihn dabei gut. Und Raphael, ja? Scheinbar in einem inneren Konflikt. Immer wieder blickt er auch von der Schrotflinte seiner Hand auf zum grabenden Dean. Alter,
buddeln. Ich sag nur buddeln.
Was ein lustiges Wort, oder? Buddeln.
Ja, ne buddel rum, eher nicht. Ich buddel lieber rum. Yeah.
Lustig, weil da kriegst du einen für.
Vielen Dank.
Dann legt er nervös zuckend an und legt den Finger an den Abzug. Offensichtlich plant er, den zu erschießen, aber so richtig überwinden kann er sich nicht. Gerade als er den Abschluss zum Abschuss gefasst zu haben scheint und sich schon mal vorauseilend bei Dean entschuldigt, wird er von einer unsichtbaren Macht nach hinten geschleudert.
Oha. So, hier finde ich ein sehr schönes Detail, dass Gary so über Kimme und Korn zielt. Also er legt die Schrotflinte ja quasi auf seine Wange. Wenn er so wirklich abdrucken würde, würde ihn der Rückstoß ja wenigstens die Nase brechen, wenn nicht sogar das ganze Gesicht zerstören. Es zeigt aber, dass er eben hauptsächlich aus Videospielen gelernt hat, Waffen zu benutzen, weil da halt jede Waffe über Kimme und Korn zielt. Und das finde ich ziemlich cooles Detail.
Ja, ist eine gute Beobachtung, ja. Ja.
Danke, danke.
Bitte. Dean eilt seinen angeblichen Bruder direkt zur Hilfe, der dann auch direkt hier verschwinden will. Offenbar hat sich der kleine Winchester da irgendwo den Kopf gestoßen. Immerhin müssen die beiden die Leiche ja noch verbrennen.
Genau, es ist ja eigentlich total bescheuert, dass Dean hier das Verbrennen unterbricht, um Sam aufzuhelfen, nur um dann mit der Verbrennung weiterzumachen. Also in jeder Folge hätte halt Dean einfach die Leiche abgefackelt und dann Sam geholfen. Aber hier müssen wir eben den Flip hinbekommen, dass Gary sowohl einmal fast Dean erschießt, als dann auch jetzt gleich die Leiche verbrennen. Ja, ist mir doch aufgefallen. Also ist halt, wenn die jeden Fall so machen würden, hätten sie halt noch keinen Fall gelöst. Ja.
Aber da hat Maggie Briggs ein Wörtchen mitzureden. Diesmal schnappt sie sich den älteren Winchester und pfeffert ihn durch die Luft.
Wow! So, ich hatte hier zufällig Pause gedrückt, als Dean gegen die Rückwand knallt. Und da ist mir aufgefallen, dass es offensichtlich nicht Jensen Ackles ist, sondern irgendein Stuntman, der halt hier diesen Stunt ausführt. Und ich muss aber sagen, der Cut zum Stunt ist richtig gut tatsächlich, weil, also wenn man nicht drauf achtet, als ich nicht drauf geachtet habe, ist mir nicht aufgefallen, dass da überhaupt ein Schnitt ist. Und das fand ich gut. So, und dann dachte ich einfach mal, ich erzähle mal etwas, was ich gerade gelernt habe und ganz nett finde. Es gibt nämlich den sogenannten Texas Switch. Das ist nicht das, was hier passiert, aber ich will es trotzdem mit euch teilen, weil ich es cool fand. Und das ist ein Kameratrick, wenn man zwischen Schauspielern und Stuntman wechselt. Normalerweise ist es so wie hier. Der Schauspieler steht da, dann machen wir einen Cut, dann macht der Stuntman den Stunt und dann ist da wieder der Schauspieler nach einem anderen Cut. Und beim Texas Switch macht man quasi diesen Cut nicht, sondern man tauscht irgendwie den Schauspieler und den Stuntman sehr elegant. Hm. Damit hat man einen fortlaufenden Shot und kann aber einen Stunt-Performer und den Schauspieler in der gleichen Szene haben.
Ja.
Finde ich cool.
Dann muss der eine sich nur schnell ducken. Aber das gibt's, das habe ich weniger. Auch schon mal von gehört, tatsächlich. Dann hebt irgendwie einfach nur jemand was auf und dann kommt aber der Stunt-Double so hoch, zum Beispiel so. Ja, generell Stuntmans, ganz ehrlich, sind ja eigentlich voll die selbstlosen Menschen so. Die opfern sich ja quasi nur für andere. Ja,
total.
Oder? Also irgendwie.
Total. Es gibt von Corridor Digital eine Reihe, die Stuntman Reacts heißt, in der Stuntman mal erklären, wieso Stunts in Filmen gemacht werden.
Oh, auch das ist ja
gut,
cool.
Wenn ich irgendwas angucken wollte auf YouTube.
Ja, das gucke ich mir an, das ist ja lustig. So, als sich Dean dann aufrappelt, kommt es zur Konfrontation, aber bevor Maggie angreifen kann, geht sie in Flammen auf. Gary hat sich das Salz und das Öl geschnappt und Maggies Knochen verbrannt, während sie mit Dean beschäftigt war.
Alter, das war super cool. Was auch super cool ist, ist, dass jetzt Sequenz Nummer 6 kommt. Ein guter und ein schlechter Abend. Mit dem Zauberbuch unter dem Arm verlässt Sam immer noch als Gary die Schule, aber damit lassen ihn Garys Freunde Trevor und Nora nicht so einfach davonkommen. Seit wann schwänzt Gary denn den Unterricht? Sam erklärt, dass er nicht schwänzt, sondern sich einfach gerade nicht sonderlich wohl in seiner Haut fühlt. Aber genau dafür sind Freunde doch da. Über sowas kann man doch reden. Sam ist aber nicht nach Reden. Er dreht sich also entschieden um, als ihm Trevor noch einmal hinterherruft. Genervt dreht Sam sich wieder um und schaut in den Lauf einer Betäubungspistole. Trevor drückt ab, ein Pfeil feuert aus dem Lauf und trifft Sam genau im Hals. Es dauert nicht lange, bis Sam mit verdrehten Augen zusammenbricht.
Ja, was ja auch das war, was damals im Vorgarten passiert ist. Damals im Vorgarten, Donnergeräusch. Nee, aber da beim ersten Mal, wo der Körpertausch war, da ist ja genau das gleiche passiert so. Und hier wissen wir, aha, das müssen ja genau. Trevor und Nora gewesen sein.
Mhm, stimmt.
Dean und Gary, ebenfalls noch im falschen Körper unterwegs, feiern ihren Erfolg bei der Maggie Briggs Jagd mit einem kalten Bier und kurzen. Und mit einem Bacon Cheeseburger mit Spiegelei für beide. Das zieht wieder Deans irritierte Blicke auf Gary. Wer bist du und was hast du mit Sam gemacht? Gary tut das Ganze ab. Es ist ja nicht so, als würde Sam nie einen Cheeseburger essen und außerdem feiern die beiden doch.
Eben.
Gut, damit gibt sich Dean zufrieden. Die beiden sprechen sich also gegenseitig ein Lob für die gute Arbeit aus, Gary bedankt sich für einen tollen Tag und dann exen beide ihre kurzen, der ganz schön reinzuhauen scheint. Das mit dem tollen Tag kommt Dean dann doch wieder etwas komisch vor. Das war doch einfach nur eine langweilige Standard-Geisterjagd.
Stört's dich, wenn ich gute Laune habe?
Dean will das zuerst verneinen, aber dann wird ihm klar, dass es ihn doch irgendwie stört.
So, und es ist hier nicht unbedingt ein großer Unterschied, aber im Englischen fragt Gary nicht, stört es dich, wenn ich gute Laune habe, sondern kann ich keine gute Laune haben? Also im Englischen liegt Verfehlnis oder das Problem bei Sam, weil er halt nicht weiß, wie man Spaß hat, und im Deutschen ist es bei Dean, weil er nicht zulässt, dass Sam gute Laune hat. Kleiner Unterschied, aber
ja, eigentlich ein großer Unterschied, muss man sagen.
Ja, von der Aussage schon, aber es hat jetzt keine Konsequenz auf die Folge.
Das nicht. Und da am Anfang nochmal so ein bisschen besprochen wurde, mit dass Sam ja gar nicht mehr so in dieses normale Leben zurück will, ist die Aussage von Gary Sam hier, dieses, dass er einer normalen Geisterjagd, dass er die so awesome fand, schon Potenzial, wo Dean hätte dran zweifeln müssen, oder? Also was er ja auch tut, er zweifelt ja dran.
Ja, aber er zweifelt immer nur so ein kleines bisschen, keine Ahnung. Also.
Er kommt über den Skepsis-Punkt nicht so hinaus irgendwie, gefühlt.
Ja, das stimmt.
Statt sich lange mit einer Ausrede rumzuschlagen, redet Gary einfach frei von der Seele. Es gibt keinen Grund, nicht glücklich zu sein. Er ist cool, betrunken und gut aussehend. Was will man denn mehr? Seit einer ganzen Weile hat er schon das Gefühl, dass seine Zukunft in Stein gemeißelt ist. Aber was, wenn er überhaupt keine Lust auf diese Zukunft hat? Scheiß auf den Plan. Manchmal muss man es eben krachen lassen. Dean versteht es zwar sehr gut, aber das macht Sam Verhalten nicht weniger verdächtig. Also schiebt es Gary einfach auf den Alkohol und entschuldigt sich für den Gefühlsausbruch. Das wiederum gefällt Dean. Sam muss sich nicht entschuldigen. Darauf trinke ich.
Ja, in Anbetracht der letzten Folge mit dieser Rede über keine Gefühle zu lassen, alles verdrängen, eben das, was wir hatten am Ende von der Psychiatrie-Folge, in der ja Dean genau das zu Sam sagt, so, geh nicht drauf ein, ist das irgendwie eine ganz spannende Reaktion, weil Dean ist zuerst sehr irritiert, als Sam diese Gefühle ausplaudert, aber ist dann voll an Bord, als Sam sagt, ach ja, komm, dann verdrängen wir sie einfach mit Alkohol. Also finde ich irgendwie, es passt so zu dem, was in der letzten Folge gesagt wurde. Wir reden nicht drüber, aber wir haben eine Verbindung damit, dass wir beide davon fertig gemacht werden. Wir leiden gemeinsam, auch wenn wir nicht darüber sprechen.
Genau. Sehr eloquent.
Ist doch toll.
Dass Sam einfach wieder so mittrinkt, kann Dean kaum glauben. Wann trinken die beiden denn schon mal zusammen? Quasi nie. Also wenn es nach Gary geht, dann sollten die beiden dies öfter tun, denn Dean ist wirklich ein cooler Typ. Ja, und das sollte Dean ja schon stutzig machen, weil, keine Ahnung, also nein, der ist cool, ja, aber so, ich meine, die Sirenenfolge mit Nick und so und Rufus auch damals, weißt du, die Leute, die ihm immer Honig um den Mund geschmiert haben oder ehrlich zu ihm waren oder generell Leute, die das halt tun, die ehrlich zu dir sind, die können ja nicht real sein. Das ist die Weisheit fürs Leben, Leute.
Leute, die dich ehrlich mögen, sind wahrscheinlich Lügner.
Ja, aber bei Dean hat sich ja ein bisschen bestätigt. So. Immer wo er dachte, yo, ich habe da irgendwie schon eine Connection zu dem Typen, könnte mein Buddy werden, war immer so.
Ah, schade.
Ja,
und das ist dafür, weil du dachtest, du könntest glücklich sein. Oh Mann.
Als die Bürger das Gespräch unterbrechen, müsste man meinen, dass die Gefühlsduselei vorbei ist, aber stattdessen bekräftigt Gary seinen Punkt nochmal.
Entschuldigung, ich werde kalt.
Was?
Ach so, Entschuldigung, ich werde kalt. Die Bürger unterbrechen das Gespräch. Ich fand's lustig.
Ja, okay. Stattdessen bekräftigt Gary seinen Punkt nochmal, bevor er seinen Burger beißt.
Ich mein's ernst. Du bist wirklich ein guter Kerl.
Das und diese Burger erst. Wow. Ja, im Hinblick auf den weiteren Verlauf dieser Folge ist dieses Du bist ein guter Kerl, was ja wirklich ehrlich gemeint ist, so schon echt krass hart, oder? Also ich will jetzt nicht spoilern, so, aber Gary weiß, was auf ihn zukommt und der ist gerade so voll im Zwiespalt, weil der findet den halt eigentlich richtig nett.
Ja, ist vielleicht aber auch nur so eine rosarote Abschiedsbrille, muss man sagen. Also okay. Vielleicht ist der halt voll das Arsch die ganze Zeit und Gary aber so, oh, aber er ist so ein guter Kerl. Tschüss.
Ja, genau. Als Gary in den Burger beißt, sagt er, oh, und allein schon das Brot, was halt lustig ist, weil Gary halt kein Gluten verträgt.
Oha, du hast voll recht.
Das war lustig.
Da habe ich gar nicht dran gedacht. Ey, sehr gut.
Ja. Etwas später sind wir am Ende der ersten Sequenz angelangt. Gary schwärmt gerade von seinem neuen Outfit und führt Crystal aus der Bar. Was zur Hölle ist mit Sam los?
Die Antwort auf diese Frage wacht gerade an einen Stuhl gefesselt im Keller eines fremden Hauses auf. Der echte Sam in Garys Körper. Trevor kommt gerade mit einem Telefon am Ohr in den Raum und Nora beobachtet die ganze Situation unsicher.
Ja, und kleine Umfrage, dieses Motorola, was Trevor hat, ne? Ey, das hat doch bestimmt 50% der Zuhörer gehabt, oder? Schreibt mal in die Kommentare.
Bestimmt. Was, wenn man zwei Handys hat und eins davon war das und das andere das? Gilt das auch als 50%?
Ja, klar.
Okay. Trevor ruft den wahren Gary an, der gerade sehr erwartungsvoll und sehr nackt in einem Motelbett liegt. Überraschenderweise erkundigt sich Trevor sofort nach Dean und dann danach, warum Gary ihn noch nicht umgebracht hat. Sam bekommt fast ein Schleudertrauma von der abrupten Wendung in diesem Fall. Dean töten? Die telefonierenden Jungs ignorieren das. Gary hat noch nicht den richtigen Moment gefunden, also spornt Trevor ihn an, den Moment dann doch jetzt mal endlich mit etwas mehr Elan zu suchen. Wie es aussieht, war es nämlich nicht geplant, dass Sam Garys Körper übernimmt. Gary beruhigt Trevor aber. Niemand würde Sam glauben, wenn er etwas vom Körpertausch schwärfelt. Außerdem haben Trevor und Nora ihn ja unter Kontrolle. Alles läuft nach Plan. Keine Sorge, chill du. Als sich bei Gary die Badezimmertür öffnet, muss er sich schnell vom Telefonat entschuldigen und legt auf. Crystal hat sich ein neues, deutlich lederneres Outfit angezogen und knallt spielerisch mit einer Gerte. Und dieser Knall führt uns zu Sequenz Nummer 7. Das passiert, wenn Kinder zu viel D&D spielen, werden Satanisten. Als Trevor auflegt, ist er gar nicht mehr so überzeugt davon, dass Gary die Sache wirklich durchziehen wird. Aber Nora glaubt an ihren gemeinsamen Freund. Dann wird es endlich Zeit, dass die beiden Sam Rede und Antwort stehen. Was ist hier los? Woher kennen die beiden Dean? Naja, das ist einfach. Dean ist berüchtigt. Immerhin ist er Staatsfeind Nummer 1 in der Hölle. Sam weiß nicht, ob er wütend oder mitleidig sein soll. Wie konnten die drei nur so blöd sein, sich mit Dämonen einzulassen? Immerhin sind sie noch Kinder.
Mein Gedankengang an der Stelle ging dann in die Richtung, warum Sam nicht vermutet, dass die beiden, Trevor und Nora, nicht Dämonen sind, so, weißt du? Aber dann habe ich mir gedacht, okay, die würden nicht mit Betäubungsfallen auf Menschen zielen. Also, wer was
stimmt
Neues.
Stimmt auch wieder, ja. Aber ist auch, wo haben die bitte Betäubungspistole
ja,
her?
Ja, vielleicht ist irgendein Vater von denen Tierarzt.
Ja, verdammte reiche Kids. Ja, also von wegen Kinder. Selbst wenn schon, dann sind sie eben Kinder mit einem guten Geschäftssinn. Der Preis für die ins Kopf ist nämlich gigantisch. Und warum soll bitte Gold Roger der Einzige sein, der Reichtum, Macht und Ruhm haben darf? Sam versteht nicht so ganz. Also erklärt Nora, was passiert ist. Die drei haben vor etwa einem Monat mit einem Gruselbuch herumgeblödelt. Oh, Entschuldigung, Trev. Die drei haben vor etwa einem Monat mit dem Gruselbuch versucht, Kontakt mit ihrem bösen Overlord aufzunehmen. Und siehe da. Das hat funktioniert.
Ja, und das fühlt sich irgendwie an wie diese Hexenfolge damals, ne, von Staffel 3 mit Renell irgendwie. Die ja auch aus Spaß angefangen haben, dann so, oh, hat funktioniert. Oh.
Ach so, ja, das stimmt schon. Mhm. Ja, also es scheint generell so zu sein, Hexen sind entweder vollkommen ahnungslos, was sie tun, oder sie wissen genau, was sie tun, aber es gibt auch keinen so dazwischen. Nee. Die Lichter flackerten und Gary fiel in eine merkwürdige Trance. In dieser Trance entdeckte er plötzlich seinen inneren Künstler und zeichnete mit verschlossenen Augen eine irrepräzise Zeichnung von Dean. Als Gary dann wieder zu sich kam, erklärte er, dass ein Dämon mit ihm gesprochen habe, der ein Kopfgeld auf Dean Winchester ausgesetzt hat. Nora erklärt dann, dass jeder Satanist im Land die Nachricht über das Kopfgeld erhalten hat. Und das erinnert, oder hat mich zumindest sehr an Endspiel erinnert, diese Zeitreisefolge in die Zukunft, wo der Himmel ja auch jeden obskuren Kult damals auf Dean angesetzt hatte. Also ich finde das irgendwie ganz clever, dass, also ganz nett, dass die so beide mit den gleichen Taktiken arbeiten.
Ja.
Naja, jeder Satanist im Land hat diese Nachricht ebenfalls erhalten, aber es ist eben nur einer davon, der super smarte Gary. Er hat sich Sam als Zugriffspunkt überlegt und ist auch auf die Idee mit dem trobianischen Körpertausch gekommen. Richtig heißer, smarter Typ. Und ich find's irgendwie ganz süß, wenn man denkt, dass Nora das ganze Gerede ja jetzt quasi zu Gary sagt, nur eben ist nicht Gary im Körper und wahrscheinlich hat sie sich vorher nie so getraut, Gary zu sagen, hey, du bist so clever und jetzt traut sie sich das mal Gary zu sagen. Das ist ja ganz süß.
Ja, die Süßle.
Also man muss dafür halt nicht mit Dämonen Pakt schließen. Nee. So. Von wegen, Trev ist gar nicht überzeugt davon, dass Gary echt so toll ist. Immerhin scheint er jetzt ja weiche Knie zu bekommen. Sam ist auch nicht überzeugt, dass Gary echt so toll ist, aber aus anderen Gründen. Achso, ich sollte hier vielleicht einführen, ich habe aus irgendeinem komischen Grund gedacht, es wäre jetzt lustig, wenn ich Trevor immer weiter, immer dämlichere Spitznamen geben
würde.
Jo,
habe ich auch später kommentiert, Alter, mit hast du Drogen geraucht, Alter?
Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich glaube, weil Nora nennt dann Trevor eben Trev. Und in dem Punkt habe ich gedacht, boah, dann gebe ich dem jetzt lustige Spitznamen. Und irgendwann, als es mir zu doof war, war ich aber schon zu weit drin, als dass ich es wieder ändern würde. Und deshalb heißt jetzt Trev einfach immer weiter richtig doofe Namen. Also nur macht euch drauf gefasst. Was? Wenn irgendwas mit T erwähnt wird, ist Trevor gemeint.
Es wird sehr absurd, Leute.
Die drei Teenager scheinen gar nicht verstanden zu haben, was sie hier tun. Es geht hier um Deals mit Dämonen, um einen Mord, richtig übles Zeug, von dem es kein Zurück mehr geben wird. Während Sam so spricht, scheint Nora tatsächlich zum ersten Mal wirklich gewahr zu werden, was sie da eigentlich tun. Sie wendet sich also hilfesuchend zu Trevi-Wevi um, für den es aber überhaupt kein Wenn und Aber bei der Sache gibt. Wie kann es eigentlich sein, dass alle um ihn herum plötzlich den Schwanz einziehen? Wird Zeit, dass hier mal ein echter Profi das Ruder übernimmt. T-Dog schnappt sich also das Buch und blättert zu einem Dämonenbeschwörungszauber. Nora versucht, ihn von der Idee abzubringen, aber T2DR hat seine Entscheidung getroffen. Er will seine Belohnung.
Stark.
Ricarda schreibt, hast du Drogen geraucht bei Trevors Namensgebung?
Ja, hast du das nicht?
Nee, es war nur eine doofe Idee, die außer Rand und Band gelaufen ist.
Genau. Ich bin sehr überrascht.
Junger Mann, ich bin wirklich sehr überrascht. Oha.
So, gleichzeitig schleicht sich Gary mitten in der Nacht in das Winchester-schirische Hotelzimmer. Dean scheint schlafend in seinem Bett unter der Decke zu liegen, ein paar Sekunden zögerliche Starren und dann greift Gary zu einer der Waffen im Zimmer und zielt auf das Bett. Vor allem greift so einer der Waffen ins Zimmer, so Morgenstern. Das ist da.
Ja, auch gut, natürlich. Nee, aber es liegen ja, ja wirklich ja, ein paar ja. Waffen da. Aber es ist gut. Schwert, Banane, Handgranate, Raketenwerfer.
Da bist du wie bei, hast du so Waffenvergleich, drückst der RT und dann siehst du so. Ja. Ja, und da muss man eigentlich ja schon sagen, würde Gary Dean kennen, würde er sagen, okay, eventuell wird mir hier ein Bär aufgebunden, weil Dean liegt niemals unter der Decke.
Das stimmt, immer auf dem Bett.
Mit Schuhen.
Stimmt, und möglichst unbequem.
Mit dem Finger am Abzug versucht sich Gary zu überwinden, endlich abzudrücken, als sich der echte Dean wie von Geisterhand aus der Dunkelheit neben den Hochstapler manifestiert und ihm erstmal einen gezielten Schlag ins Gesicht verpasst. Bam. Greift er ihn an Kragen und verlangt Antworten. Du bist nicht Sam. Wer bist du zum Teufel? Wer zum Teufel bist du? Auf jeden Fall jemand, der dem Schlag auf die Nase richtig wehgetan hat.
MC Trevorath hat in der Zwischenzeit alle Zutaten für den Zauber zusammengesucht und auf einem alten Pokertisch alles für das Ritual vorbereitet. Sam und Nora versuchen ihn immer noch davon zu überzeugen, die Sache sein zu lassen, allerdings vergeblich. Devil Travel beendet die Beschwörung, aber irgendwie scheint so gar nichts passiert zu sein. Nicht mal eine winzige Stichflamme. Es dauert nicht lange, bis die Anwesenden bemerken, dass sehr wohl etwas passiert ist. Nora ist zusammengebrochen. Als Ice-T sich zu ihr runterbeugt, um nach ihr zu sehen, fährt sie plötzlich herum und blickt dem übermütigen Teenager aus schwarzen Augen entgegen. Der Dämon ist sich bewusst, dass er hier die Macht hat und nutzt die Situation für ein paar beängstigende Kommentare, bis TVR erzählt, dass sie Dean Winchester haben. Sofort wird der Dämon hellhörig. Scheint, als hätte sich der Trip sogar wirklich gelohnt. Sam ermahnt den blonden Jungen zur Ruhe, aber der hört natürlich nicht und packt sofort Deans Aufenthaltsort auf den Tisch. Als Trayvay fertig ist, hält der Dämon kurz inne und wirft zum ersten Mal einen richtigen Blick auf den gefesselten Jungen, der hier im Keller sitzt, nur dass sie sich von der Fassade nicht täuschen lässt. In diesem Körper steckt tatsächlich Sam Winchester. Der Ausflug wird ja immer besser. Nicht nur haben hier irgendwelche dummen Teenager Dean geliefert, sie haben sogar Sams Körper ganz ohne seinen widerspenstigen Bewohner. Und als Kirsche obendrauf wollen diese Vollidioten die beiden sogar einfach so hergeben. Ist die Jugend von Halter also doch noch zu etwas zu gebrauchen. Toll. Immer langsam mit den jungen Pferden. Tiebling Manior hätte dann jetzt doch gerne seine Belohnung und vielleicht irgendwas Greifbares als unsterbliche Dankbarkeit. Sam kommentiert das mit, sei schon still, du Idiot. Aber Lil Baby T war noch nie gut darin zu wissen, was gut für ihn ist. Als sich der Dämon nämlich von ihm abwendet, im Begriff, ihn einfach laufen zu lassen, schlägt er dann doch einen entscheidenden Ton an. Genau, Trevor kommentiert dann, wir haben uns hier den Arsch aufgerissen und ich will jetzt meine Belohnung. Von jetzt auf gleich sieht man, wie dem Dämon in Noras Körper eine Sicherung durchbrennt. So redet man nicht mit einem Diener der Hölle. Als sie sich wieder zu dem armen Würstchen umdreht, wirkt sie allerdings ganz unterwürfig. Wie dumm von ihr. Komm, mein Kleiner, setz dich auf meinen Schoß und sag mir, was du dir vom lieben Dämon wünschst. Also legt der Junge los. $1 Million. Na, oder besser 10. Und die Liebe von Mindy Schwartz.
Ja, klar. Ich würde das auch gern haben. Liebe, viel Geld, du hältst dich an das Wesentliche. Ja, ich respektiere das. Aber das ist meine Antwort.
Nora rammt ihre Hand in Trevors Brust und sieht genüsslich zu, wie der Junge zitternd und aus dem Mund blutend in sich zusammenbricht. Dann leckt sie sich sein Blut von der Hand.
Ja, schmeckt auch nach Schwachkopf.
Guter Spruch. So, und ich find's wirklich irgendwie toll, wie einfach nur dämlich Trevor ist. So, kein Satz, der irgendwie vermuten lässt, dass er halt durch blöde Umstände oder so da gelandet ist, wo er ist. Also er sagt nicht sowas wie, ja, mein Vater ist immer gemein zu mir, ich möchte einfach raus da oder so. Er ist einfach nur so, du weißt, ich hätte gern Geld und ich würde gern, dass diese
Mindy Schwartz
mich liebt. Und es ist ja noch nicht mal, Nora oder so. Also ich hätte gedacht, so vielleicht ist er heimlich in Nora verliebt und ist deshalb da, so wie eben Nora da ist, weil sie in Gary steht. Aber nee, einfach nur so, nee, ich will halt kein reich sein und diese heiße Schnalle aus der Schule. Also das ist so
simpel. Aber er symbolisiert halt so komplett den Stereotypen eines Menschen, wie Dämonen und Engel Menschen sehen und wahrnehmen. Und er erfüllt halt dieses Klischee.
Mhm, stimmt.
Was halt eigentlich so Butter auf der Seele ist von, Butter auf der Seele?
Eine Butter auf der Seele.
Butter für die Seele.
Ich weiß nicht, was das bedeuten soll.
Ist das ein Sprichwort? Butter für die Seele?
Butter für die Seele? Ich kenne, das geht runter wie Öl.
Ja, das kenne ich auch. Salbei für die Seele?
Butter für die Seele? Ah, Salbei vielleicht. Ja, Salbei könnte sein. Das klingt plausibel.
Okay, auf jeden Fall ist es halt so.
Aber Butter für die Seele finde ich gut.
Ja. Nee, aber so für die Dämonen, ne, ist das ja auch so. Also, wer solche Idioten kennenlernt als Dämon, da hätte ich ja kein schlechtes Gewissen, da irgendjemanden umzubringen.
Ja, also es ist vielleicht auch nochmal, also wahrscheinlich sind ja wirklich die meisten Leute, die so Deals mit Dämonen eingehen, halt so wie Trevor.
Ja, gierig halt.
In Supernatural bekommen wir halt nur die zu sehen, die halt, oh und ich habe das nur für meine Frau getan, aber die meisten sind halt wahrscheinlich so. So, auch eindeutig ist, dass jetzt die nächste Sequenz kommt. Sequenz Nummer 8. Audi Nostra Vista, Baby.
Zeit für Dean, endlich mal seine Voicemails abzuhören. Natürlich über das Motel-Telefon, weil Gary die Handys ja vor einer Weile entsorgt hat. 38 verpasste Nachrichten, alle von Sam. Aber kann man denn von anderem Telefonnetz auf meine Mailbox? Also, könnte ich mit deinem Telefon auf meine Mailbox abhören? Nee.
Keine Ahnung. Vielleicht. Hä? Ich weiß es nicht. Aber es würde schon irgendwie Sinn machen, oder?
Theoretisch, aber
naja. Egal. Ja, so, und hier ist irgendwie nochmal ein Moment, wo für mich irgendwie nochmal klar wird, was für eine interessante Entscheidung es war, dass eben der Körpertausch nicht die Schauspieler sind, sondern die Rollen quasi. Also, weil es hat einfach hier dieses Gefühl, Dean hört dann diese Nachrichten ab und guckt auf Gary und es unterstreicht nochmal so dieses, das hätte dir auffallen müssen, Dean, nicht erst jetzt. Mhm. Also, ich finde das kraftvoll.
Ja. Gary hat offensichtlich Todesangst. Er ist an einen Stuhl gebunden und dem Höllenfeind Nummer 1 schutzlos ausgeliefert. Also gut, entweder du redest oder wir beide spielen ertrinken.
Genau. Ja, einen Punkt, den ich nicht aufgeschrieben habe, den ich aber ganz nett finde eigentlich. Für Gary, also Gary kennt ja Dean wirklich nicht und er hat nur gehört, das ist der meistgesuchte Mann der Hölle. Und man würde halt meinen, so, wenn halt in der Hölle jemand richtig hart gesucht wird, dann ist der wahrscheinlich noch schlimmer als die Hölle. Und entsprechend macht es irgendwie Sinn, dass er so richtig Angst hat.
Ja, das auf jeden Fall.
Aber er hat ihn jetzt halt auch kennengelernt, also deshalb, aber egal. Was ich tatsächlich hier als einer der seltenen Fälle habe, ich finde die deutsche Übersetzung besser. Im Englischen sagt Dean, entweder du redest oder wir beginnen das Waterboarding. Und im Deutschen sagt er, oder wir spielen Ertrinken. Und im Englischen wirkt es zwar ein bisschen kalt kontrollierter, aber im Deutschen ist es so unberechenbar, so verrückt. So. Oder wir spielen Betrinken.
Betrinken.
Ertrinken, nicht Betrinken. Oder wir betrinken uns zusammen. Hoch die Tassen.
Also ich weiß nicht, ich finde das Englische besser, weil im Deutschen klingt es so, als würde Dean mitspielen. Wir spielen Ertrinken.
Ich zuerst.
Ja, das klingt doch mal so.
Und dann hängt der Tod in der Badewanne und Gary so, shit.
Wie komme ich hier raus? Ja, aber ich bin schon, naja.
Und dann kommt das Zimmermädchen irgendwann rein, so, was ist hier passiert? Er hat sich selbst ertränkt und mich vorher angebunden. Ah ja.
Plausibel. Und mit Waterboarding weiß man halt auch eher, was gemeint ist als ertrinken. Also, weil Waterboarding ist halt eine anerkannte Foltermethode, so.
ist halt anerkannt.
Ja.
Staatlich geprüfter Waterboarder. Genau.
Ja, weißt du, es klingt halt so. Naja, da weiß man halt, was einem blüht, sagen wir mal.
So, ja.
Weil man stirbt beim Waterboarding so, nicht.
Entschuldigung, im Deutschen dann, Gary. Entschuldigung, ich habe da mal eine Frage. Was genau meinst du, wenn du sagst,
aber das ist so. Weil im Englischen mit dem Waterboarding halt viel mehr rauskommt, dass das hier jetzt ein Verhör ist und er so weit, also den so weit geht, bis er alle Infos hat. Deutschen klingt es einfach so von wegen.
Ja, stimmt schon.
Na gut, dann bringe ich dich halt jetzt um. Ne? Und das, ja. Also ich finde es eigentlich im Englischen besser, so, Punkt.
Na gut.
So, sofort beginnt Gary alles zu erzählen, was er weiß. Sam ist im Keller eines Freundes, während die Eltern nicht da sind. Und bitte, 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 töte mich nicht. Dean wird bei der Erwähnung der Eltern stutzig. Wie alt ist diese böse Hexe? Die Enthüllung, dass Gary gerade mal 17 Jahre alt ist, haut Dean vollkommen aus den Socken und in die gegenüberliegende Wand. Na gut, vielleicht war das nicht direkt die Enthüllung, sondern der Dämon. Aber Dean ist so oder so überrascht. Auch Gary ist sehr überrascht, Nora plötzlich im Hotelzimmer zu sehen. Aber ein schnelles Augenblitzen zeigt ihm, dass Nora gerade nicht zu erreichen ist.
Sam versucht sich derweil aus seinen Fesseln zu befreien, aber Garys Körper ist leider nicht unbedingt auf Fesselspielchen ausgelegt.
Also muss Dean das erstmal alleine mit der dämonischen Gefahr aufnehmen und so richtig gut läuft es nicht. Er ist nämlich ohnmächtig. Der Monora befreit also erstmal vollkommen ungestört ihr kleines Goldschätzchen Gary von seinen Fesseln. Dabei fragt sie ihn nach seinem Wunsch. Immerhin ist er unwissentlich im Besitz des wichtigen Objekts des Universums, Sams Körper. Gary hat da tatsächlich schon eine Vorstellung. Er will ein Hexenmeister werden. Endlich über wahre Macht verfügen. Vollkommen verständlich. Bislang war sein Leben von seinem Vater und dem Plan bestimmt. Jetzt will er seine Freiheit. Das sollte kein Problem sein. Da ist nur eine klitzekleine Formalie, die die beiden noch hinter sich bringen müssen. Der Monora ist nicht die Richtige für dieses Geschäft, deshalb sollten die beiden jetzt ohne Umschweife direkt zum Boss, zu Papa Dämon, zu seiner satanistischen Majestät oder wie ihm die Kids von heute auch immer nennen mögen. Wie bitte? Das ist dann vielleicht doch etwas zu extrem für Gary. Der Teufel ist ja bestimmt auch viel beschäftigt und so. Außerdem fühlt sich Gary gerade ohnehin nicht mehr so gut und die Herdplatte hat er auch angelassen und er erwartet auch noch irgendwie einen wichtigen Anruf, weil seine Großmutter ist ja auch gestorben und die Handwerker sollten auch irgendwie, ja, jede Sekunde kommen und ist das ein Eichhörnchen? Entspann dich. Das wird ganz einfach. Er wird dir nur eine klitzekleine Frage stellen und alles, was du tun musst, ist Ja zu sagen. Eigentlich will der Dean doch noch ein Wörtchen mitreden. Er stürzt sich auf die Besessene, erreicht damit aber nicht viel mehr, als dass sie für eine Weile damit abgelenkt ist, ihn als Fußabtreter zu benutzen. Und jetzt, pass auf, ey. Oh, ach krass, so. Mich hat es 3-mal gucken gekostet, um zu verstehen, was hier abgeht. Weil es geht ja hier um Sams Hülle, dass die Ja sagt.
Ja.
Und deswegen muss sie zu Lucifer, weil er zu Lucifer Ja sagen muss.
Das ist richtig.
Ja, warum hast du das vorher durchblickt so? Wusstest du das?
Ja, darum geht's doch. Das hat doch Nora eben schon erklärt, also als sie gehört
hat. Ja, aber das habe ich nicht verstanden. Das macht ja voll Sinn.
Okay, ja, also
das
ich habe auch, hab auch schon, ist es. Aber ich habe, also das mit den Hüllen müssen wir auch irgendwann mal diskutieren. So wie das genau funktioniert. Was ist jetzt die Logik davon? Also, ist die Hülle immer noch Sam, wenn er nicht im Körper drin steckt?
Ja, das finde ich halt auch so, weil eigentlich, es müssen halt die Brüder sein und die Brüder, die sind halt Bruder im Herz, so, weißt du?
Nicht einer, der halt gerade so aussieht.
Ja.
Reden wir vielleicht ja nächste Folge oder so nochmal drüber.
Mal schauen. Gary nutzt diese Ablenkung zum Glück gut und trifft eine Entscheidung. Vielleicht will er nicht mit dem Teufel zusammenarbeiten oder mit Wesen, die ohne Unterlass auf Dean einprügeln. Er beginnt also einen Exorzismus.
Krass. Ich finde es einen sehr netten Indikator für den Charakter von Gary, dass er sich als erstes quasi einen Exorzismus einprägt, bevor er einen Dämon herauf... Also er lässt sich mit Dämonen ein, aber er hat sich auch den Exorzismus eingeprägt, um so ein bisschen vorbereitet zu sein. Er ist zwar immer noch ein dummer Teenager, aber immerhin hat er eine Vorkehrung getroffen und ich finde, das spricht so ein bisschen für Gary.
Ja, voll, voll.
Dass er zumindest nicht so dumm ist wie Trevor.
Ja, ja, weil er sich so in seiner eigenen Hintertür eine eigene Hintertür eingebaut hat. So, das ist voll clever.
Ja.
Dämon Nora kann es nicht fassen. Dieses kleine Stück Dreck erlaubt sich wirklich so mit ihr zu reden. Gary gefriert direkt vor Schreck. Der Dämon greift ihn an der Kehle und hebt ihn in die Luft. Jetzt ist es Dean, der die Folter mit einem Exorzismus unterbricht und zwar genau da, wo Gary eben aufgehört hat. Nora lässt also von Gary ab, um wieder auf Dean loszugehen, aber jetzt nimmt auch Gary wieder den Fluch auf. Der Dämon ist machtlos, während die beiden abwechselnd einen Vers nach dem anderen aus dem Ritual aufsagen. Und dann ist es soweit. Adios, Miststück. Fast.
Es heißt Audinos.
Und dann ist es vorbei und der Dämon verlässt als schwarzer Rauch Noras Körper.
Es ist so ein bisschen für den dramatischen, also für den Moment ist es natürlich schön, dass sie so abwechselnd das Ritual aufsagen, aber auf der anderen Seite ist es auch total bescheuert, dass sie warten, bis der andere was hat.
Das ist wirklich, ja. Aber ich fand hier eigentlich auch ganz schön, weil in der Situation hat Gary ja jetzt mal so richtig Macht erfahren. Die Macht, die er eigentlich gedacht hat, im Dunkeln zu finden, aber hier hat er diesen Exorzismus und setzt ihn ja quasi für was, sagen wir es einfach mal, so Gutes ein, ja. Und damit hat er vielleicht so auch so, ist auf den Trichter gekommen, dass Geisterjagen vielleicht halt auch eine gute Perspektive ist. Also er sollte so oder so nochmal zum Jobberater, ich weiß nicht, also.
Ja, nee, hast aber recht, stimmt. Jetzt, also das erste Mal, dass er was Kraftvolles tut, tatsächlich ist ja das, ja, hast recht. Ne, Gary, vielleicht lernen wir daraus ja mal auch was.
Ja.
So, und damit kommen wir zu Sequenz Nummer 9, ha? Seit langem mal wieder eine 9. Sequenz. Normal Saturday. Weil nach dem Freaky Friday kommt der Normal Saturday.
Einfach eine 9. Sequenz, Leute. Da hatte Rafa einfach mal gedacht.
Wir hatten
gedacht,
mal 13.
Ich weiß, ich dachte, wir hätten uns jetzt eingependelt, dass wir immer 8 machen. Und der Rafa jetzt so, oh 9.
Wie es sich halt ergibt.
Aber 9, Alter. Soweit, ich habe aufgehört, soweit zu zählen. Meinem Leben. Was ist 9? Was ist 10? Ich kenne das nicht.
Nora sitzt nach ihrem schrecklichen Erlebnis zusammengekauert und in einer Decke gewickelt auf dem Bett und beobachtet, wie Gary sein Körpertauschritual rückgängig macht. Dafür sitzen er und Sam sich gegenüber, zwischen ihnen ein aufwendiger Ritualaufbau. Ja, und hier, mal, ne, um alle Erwartungen über den Haufen zu werfen, genau wie die Sequenz 9, die haben nicht bis zum nächsten Tag gewartet. Normalerweise würde nach sowas Tag kommen und dann machen sie das Ritual, aber hier einfach mal, komm, lass uns doch direkt das Ritual machen. Finde ich toll.
Ja gut, die Kinder müssen nach Hause, ne?
Stimmt, ist schon spät. Protestate et doctoriate sic vir. Und mit einem hellen Lichtblitz sind Gary und Sam wieder in ihren richtigen Körpern. Um sicherzugehen, dass es jetzt wirklich vorbei ist, springt Sam sofort auf und kann erst erleichtert aufatmen, als er sich aus dem Spiegel selbst entgegenblickt. So ist hier dieser Übergang mit diesem Lichtblitz, nachdem die das Ritual aufsagen, ist irgendwie überraschend unprofessionell dafür, dass die mit diesem Lichtblitz ja eigentlich den Übergang perfekt maskieren könnten.
Ja.
Also die Idee des Lichtblitzes ja eigentlich, und dann darunter versteckt man den Cut, aber stattdessen geht es Cut. Das ist irgendwie dämlich.
Ja.
Naja.
Was da wohl rausgeschnitten worden ist, hä?
Wahrscheinlich haben die noch so einen kleinen Witz gemacht, dass halt alle irgendwie mal den Körper tauschen. So Sam, also so Sam und Gary sind im richtigen Körper und sprechlich plötzlich sitzt Dean auf dem Bett in die Decke eingewickelt, in Noras Körper und Nora ist Dean und so.
So ein bisschen wie Per Anhalter durch die Galaxis, wo die mit den Zufallsgenerator dann da spielen.
Ja. Genau, genau. Gary ist nicht so erleichtert. Zurück zu seinem durchgeplanten Leben. Während er sich darauf vorbereitet, von Sam und Dean die Standpauke seines Lebens zu erhalten, bemerkt er nicht, dass Nara das erleichterte Aufatmen für ihn übernommen hat. Süß. Sam und Dean sind derweil etwas irritiert, dass Gary eine Standpauke erwartet. Hier geht es nicht um Hausarrest.
Weißt du, wenn du jetzt schon wahlberechtigt wärst, wärst du schon tot. Weil wir dich kalt gemacht hätten. Also du wirst dich hier zusammenreißen oder wir werden dich töten. Ist das klar?
Mit einem heftigen Schlucken bestätigt Gary, dass er die Botschaft verstanden hat. Und ich finde es sehr nett, dass Dean quasi nochmal erklärt. Also er sagt so, du wärst schon tot. Und dann, das war vielleicht nicht präzise genug, weil wir dich getötet hätten. Nur so, damit da kein Missverständnis aufkommt.
Genau.
So, ich finde es aber auch nett, dass Gary halt wirklich glaubt, dass er jetzt einfach mal so ein Na-Na-Na auf dein Zimmer bekommt, dafür, dass er halt versucht hat, Dean umzubringen. Mhm. So, ja, ich weiß, war doof, meine Schuld. Und die gucken den so an, so, ja, es war deine Schuld und du kannst froh sein, dass du noch lebst. Finde ich gut, das unterstreicht nochmal. Also, dass er halt keine Ahnung hat, was er eigentlich getan hat. Finde ich gut.
Ja. Ja, gut, aber mehr hat er jetzt auch nicht bekommen, muss man sagen. So. Also, er hat ja wirklich nur eine Standpauke bekommen und mehr nicht.
Ja, aber, das stimmt, aber immerhin.
Jein. Also, faktisch gesehen, ist sein bester Freund tot, ne? Also, das reicht ja auch als Strafe.
Trevor war, glaube ich, niemand bester Freund. Trevor war sein eigener bester Freund. All meine wichtigen Freunde sind hier auf meinem Geburtstag. Ich und niemand sonst.
No.
Damit wird es jetzt Zeit, Gary und Nora zu Hause abzusetzen. Es ist wirklich voll egal, dass Trevor tot ist. Oder haben die Leiche auch vorbeigebracht? So, das ist der Tür geworfen. Wir sehen uns in der Schule, Trevor.
Oh, das ist ja immer Ärger mit Bernie.
So, also, damit wird es jetzt Zeit, Gary und Nora zu Hause abzusetzen. Nicht, dass noch irgendwelche Hexen auftauchen und ihre Körper vertauschen oder so. Soll in der Nachbarschaft in letzter Zeit oft vorgekommen sein. Als alle aus dem Impala aussteigen, nimmt Sam den Amateurhexer nochmal zur Seite. Diesmal hat er keine Morddrohung, sondern einen Ratschlag für ihn. Garys Leben ist bei weitem nicht so schlimm, dass Dämonen die bessere Alternative wären. Gary muss sein Leben nicht tauschen, um das Ruder zu übernehmen. Wenn ihm der Plan der Eltern nicht gefällt, dann folgt er ihm eben nicht. Es ist sein Leben. Rebellieren kann man auch ohne Satanismus. Oh, und übrigens. Nora hat den ganzen Hexenkram nicht mitgemacht, weil sie so gerne Blut trinkt, sondern um bei Gary zu sein.
Was?
Ja, da haben wir's. Alles in allem würde Sam liebend gerne mit Gary tauschen. So hat Gary das noch nie gesehen. Ziemlich cool eigentlich. Damit schickt Sam den Kleinen ab ins Bett und Sam und Dean bleiben draußen allein im Regen zurück. Dort klopft Dean dann seinem kleinen Bruder verbal auf die Schulter. Das waren wirklich tolle Worte. Jopp, aber gelogene Worte. Gary hat ein Scheißleben, aber das muss er ja nicht wissen. Damit steigt Sam in den Wagen und lässt Dean mit einem irritierten Gesichtsausdruck zurück. Genau, hier ist die deutsche Synchro etwas übertrieben hart. Sam sagt, sein Leben ist die Hölle. Und im Englischen sagt er, his life sucks ass. Und das eine ist halt... Das Leben ist die Hölle und das andere ist halt, ja, ist halt dummes Leben, sowas, der da führt. Ja. Ist schon, also. Naja. Als auch Dean in den Wagen einsteigt, führt Sam noch etwas aus. Dieser ganze heile Weltfamilienquatsch ist total ätzend und rückblickend hat John den beiden tatsächlich so einiges erspart.
Ja, wer hat hier Sam eigentlich ins Gehirn geschissen, ne? Also hat Sam sein Ohr jetzt so nah an den Herd gehalten, damit er seine eigene Dummheit riechen kann? Also verstehe ich nicht, echt nicht. Also da, also...
Ja, es ist schon...
Weißt du, da denkt man so, ja, man hat einen Faden gefunden bei den beiden so, was im Charakter angeht. Und dann kommt Sam so, oh, morgen!
Alter, nur weil Lucifer meinen Körper will, ist doch nicht das Leben nicht scheiße. Du könntest auch Glutenunverträglichkeit haben.
Ja, ist so, der weiß, was das wahre Leben jetzt ist. Ja. Asthma, Glutenunverträglichkeit. Gibt's noch irgendwas, wofür es sich zu leben lohnt?
Ja, also vor allem all die Sachen könnte er auch haben, während er Lucifers Hülle ist. Also.
Aber dann würde Lucifer ihn nicht mehr wollen wahrscheinlich, weil ja, Luzi steht auf Burger.
Nein. Oh, das kann sein, das kann sein. Naja, so, also das ist halt Sams Meinung. Dean sieht die Sache eher so, dass sie nie wissen werden, was ihr Vater ihnen vorenthalten hat. Was ein besserer Punkt ist. Ich bin da auch auf Deans
Danke.
Seite.
Danke.
Damit endet die Folge zu den fröhlichen Klängen von Bob Segers Rock'n'Roll Never Forgets und Sam findet den Song ja mal so richtig blöd.
Willkommen zurück.
Ende.
Ja, Folge ist vorbei. Fazit.
Klasse. Bitte.
Also, ja, mir gefallen einige Sachen in der Folge. Es ist jetzt nicht die weltbeste Folge, aber wie schon gesagt, ich finde sie generell sympathisch. Ich finde zum einen gut, das ist zwar eigentlich nur so eine Formalität, aber dass sie den eigentlichen Fall bearbeiten, um den es geht, am Anfang, ist halt auch gut. Die haben halt nicht einfach sein gelassen, den Fall zu bearbeiten. Und das finde ich ganz nett.
Aber man vergisst es so, voll. Ich habe es ja auch irgendwie am Anfang vergessen. Da habe ich Rafa noch im Off so, wollte ich ihn gerade fragen, so, hey, was ist mit dem Fall geworden? Und dann so, ach ja, stimmt, die haben ihn ja wirklich gelöst.
Genau. Also ich finde, das der Grund, warum das so schön ist, ist halt, dass für uns, wir sind halt voll irritiert, also voll abgelenkt von dem Körpertauschding, aber das weiß Dean zu dem Zeitpunkt noch gar nicht. Für den ist halt einfach ein Fall. Mhm. Und ich finde das nett, dass man so ein bisschen sieht halt, wie Dean sein normales Leben führt und alles um ihn herum quasi den Bach runtergeht, so mehr oder weniger. Also das halt alles um ihn herum ist halt falsch, aber er weiß es halt nur nicht. Und das finde ich ganz nett dadurch.
Ja.
Ja, so und dann, wie schon gesagt, mein Highlight der Folge ist eben die Entscheidung, dass Jared Padalecki nicht Gary spielt, sondern einfach nur, also Jared Padalecki spielt halt Sam in Garys Körper und nicht Gary in Sams Körper.
Ja.
Und das finde ich eine gute Entscheidung. Ich habe schon ausgeführt, warum, aber es zeigt eben sehr schön, dass die Aufgabe zu bemerken, dass das nicht richtig ist, nicht in der Person liegt, also nicht bei Sam oder Gary, sondern eben bei Dean und den Freunden. Mhm. Und ich finde es dann schon sehr auffällig, dass halt, also gut, dass Trevor und Nora wissen, dass irgendwas falsch läuft, okay, klar, weil die wissen halt auch, was der Plan war, aber ja auch den Eltern fällt auf, dass das total falsch läuft irgendwie hier, dass er nicht er selbst ist. Und Dean bemerkt das zwar auch, dass das komisch ist, aber er freut sich quasi so sehr, dass er mehr gemeinsam zu haben scheint mit Sam jetzt, dass er quasi ignoriert, wie komisch es ist, eine ganze Zeit lang.
Ja, wie einfach in jeder Folge, wo Dean auf irgendjemanden trifft, denkt er immer, der ist viel besser als mein Bruder. Und dann so 20 Minuten später, scheiße, ich wurde verarscht.
doof. Naja. So, dann finde ich auch, dass die Folge irgendwie eine eigenartige Struktur hat. Und das liegt primär daran, dass Sam und Dean keinen Einfluss darauf haben, wie die Folge sich entwickelt. Also, die denken halt, wir lösen den Fall. Aber selbst dieser Fall wird ja von Gary gelöst, quasi, weil er Maggie Briggs verbrennt. Und alles andere bestimmen halt die Teenager.
Okay.
Weil die entführen Sam und so weiter. Und damit wird halt die Story unabhängig von Sam und Dean. Sie dreht sich zwar um die beiden, aber die haben keine Kontrolle darüber, was passiert.
Ja,
und das finde ich irgendwie ganz, ganz, ganz spannend irgendwie.
Stimmt. Krass, ja. Um an meinem eigentlich nicht vorhandenen Ersteindruck anzuknöpfen, aber das, was ich gesagt habe.
Ich wollte gerade sagen.
Aber das, was ich gesagt habe, ist ja, dass es die alte Leier ist, so. Ne, wegen als Fall so. Ich mag die Thematik mit dem alten Leier-Dings, aber ich habe mich ein bisschen zu sehr aufgehalten jetzt beim Fazit an den letzten 2 Minuten der Folge vielleicht, aber okay. Ich mag Sam verändertes Weltbild einfach null. Ich meine, so nicht ich habe es jetzt hier ein bisschen schön geredet mit nicht unbedingt nur in dieser Folge, aber diese Aussage über John hätte ich gerne wirklich sparen können. So, auch am Anfang mit dem über ein normales Leben bin ich hinweg, so, es war nur eine Phase. Also Sam kann ja seine Meinung gerne haben über John, so, aber so zu sagen, dass ein simples Leben scheiße ist und die Hölle, dass das normale Leben die Hölle ist, weil man halt eben mit Gefühlen und Problemen konfrontiert ist, ist ein bisschen hochgegriffen, so, ne? Also, ist für mich auf jeden Fall eine schlechte Entschuldigung oder Lösung, so jetzt am Ende der Folge. Und hat für mich jetzt auch nicht. Also, ich meine, die Folge oder auch Garys Leben, was er da so führt, ne, was wir halt vermittelt kriegen, vermittelt uns ja jetzt nicht unbedingt den Eindruck, dass er wirklich ein beschissenes Leben hat. Weißt du, hier damals, der hieß doch auch Gary hier bei Schulzeiten irgendwie, weißt du, der hatte ein beschissenes Leben, so. Aber ich meine, hier, da sind Eltern, die sorgen sich um dem, haben einen Plan, ist vielleicht nicht nett, kann man aber mal drüber reden. Aber zu sagen, das ist die Hölle auf Erden, ist alles so ein bisschen übertrieben.
Vor allem dazu, ich glaube, du hattest das ja auch gesagt, wie dass Gary und Sam eigentlich voll viel gemeinsam haben.
Ja, voll.
Und das stimmt ja so. Also der Punkt, was halt an Garys Leben scheiße ist, ist, dass der Vater sein Leben durchgeplant hat. Aber Sam ist ja genauso aufgewachsen. Also das ist so voll recht. So Sam redet einfach totalen Bullshit.
Ja, das sind so Muster, die wiederholen sich halt super nett. Weil es ist immer so, wenn Sam irgendwas mit jemandem gemeinsam hat, sagt er immer, dass das Leben von dem, wo er was gemeinsam hat, scheiße ist. Um zu sagen, dass sein Leben irgendwie scheiße ist oder scheiße war. So, keine Ahnung. Ja, aber ansonsten, sehe den Rest, was du da gesagt hast, sehe ich auch so.
Sehr schön. Cool.
Na dann, kommen wir zum Zitat der Woche. So, mein Zitat der Woche spielt sich im eigentlich Intro ab, was es hier gibt. Und zwar die Szene, wo Sam das erste Mal als Gary in die Bar ist und Crystal aufreißt. Und Crystal sagt, Gary, ich will dich nicht in Verlegenheit bringen, aber du bist ein umwerfend gut aussehender Mann. Und Sam sagt, oh, ich weiß, natürlich. Und dann wird halt der Kiwi gebracht. Oh, danke. Das ist, sehr lustig.
Ja, ist witzig. Ich nehme den Moment, in dem sich Dean so sehr dafür schämt, dass er da einen Salat mitnehmen muss zum Tisch, als Gary ihn den Burger bringt und sagt, Bacon Burger Turbo, große Chili Cheese Fritten, Und ein Gesundheitssalat-Shake.
Ja.
Und ihn kommentiert. Ich weiß, er ist nicht für mich.
Ja, finde ich witzig. Ist wirklich lustig, muss man sagen. Also wirklich jetzt.
Wenn ihr abstimmen wollt, welches dieser Zitate euer Zitat der Woche ist, dann könnt ihr das gerne tun auf Instagram oder Discord. Auf Instagram sind wir @wenigoriginell und da laden wir das in die Story hoch im Laufe des Donnerstages und ihr könnt dann abstimmen oder ihr kommt auf den Discord-Server. Den Link dafür findet ihr in der Beschreibung jeder Folge und überall eigentlich. Und auch da poste ich die beiden Clips und auch da könnt ihr abstimmen, welches ihr besser findet. Das heißt, ihr könnt auch zweimal abstimmen, wenn ihr wollt. Genau, alternativ könnt ihr uns auch über Facebook und Twitter erreichen, da sind wir @wenigoriginell.
Da sind
oder
wir
mordlos.
Oder
ihr schickt uns eine E-Mail. Schreibt einfach @mordlos, geht doch mal zu Family Business. Nein, macht das nicht. Wo war ich genau? Ihr könnt uns auch eine E-Mail schreiben an kontakt@wenig-originell.de und dann antworten wir auch. Yay.
Hey. So, das waren für euch. Ding, 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 ding. Raphael als Raphael.
Raphael,
ding, 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 ding. Und Ricarda als Ricarda. Hi, Leute.
Woo.
Ding, 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 ding. Und nächste Woche sind wir diesmal als Ralf und Margarete in der Folge Die Engel wachen über dich da. Nee, habt einen schönen Start ins Jahr, Leute. Da, ein dreifaches Köller-Alarm. Na, Gott. Ja, wie gesagt, nächste Folge, nächste Woche. Die Engel wachen über dich.
Sehr schön. Macht's gut und bis dahin.
Wir haben eine Menge zu tun.